Okay, wie angekündigt, jetzt also der zweite Teil zu der Serie Sinn und Zweck der Gemeinde. Teil 1 war die Gemeinde für den Herrn. Jetzt kommt Teil 2, die Gemeinde und der Teufel. Und morgen dann noch der dritte Teil, die Gemeinde für Menschen. Paulus sagt, dass die Gemeinde etwas ist für den Teufel, nicht im Sinne von, um ihm Gutes zu tun, sondern ganz im Gegenteil, ja. Aber da ist eine Beziehung zwischen der Gemeinde und dem Teufel. Er drückt das aus in Epheser 3, Vers 10, damit jetzt an den Fürstentümern und Gewalten, das sind die dämonischen Mächte, die wir gleich nochmal wiederfinden werden in Epheser 6, diese Geister in der Himmelswelt, das sind nicht Dämonen, die irgendwie an oder in Menschen irgendwie sind, sondern das sind wirklich mächtige dämonische Engelsgestalten, damit an diesen Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, da sitzen die nämlich, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund, die Gemeinde dem Weisheit kundtun würde. Die Gemeinde tut diesen Mächten der Finsternis etwas kund, und zwar die Weisheit Gottes. Die Weisheit, die verborgene Weisheit, von der Paulus sagt, die die Mächte der Finsternis, die Herrscher dieser Welt nicht erkannt haben. Wenn sie die erkannt hätten, hätten sie Jesus gar nicht gekreuzigt, weil Gott verborgen hat diesen Plan der Erlösung. Und der Teufel hat gedacht, als er Jesus endlich hatte und in seiner Gewalt hatte und ans Kreuz geschlagen hat, dann hätte er sozusagen für immer gesiegt und hätte seinen Gegenspieler ausgeschaltet. Aber er hat nicht verstanden, dass das der Plan Gottes war, dass Jesus ans Kreuz musste, um am Kreuz die Mächte der Finsternis ihrer Macht zu entkleiden, sie zu besiegen. Der Teufel und die dämonischen Mächte haben das nicht verstanden. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und wir brauchen dieses Bewusstsein. Ja, da ist unser Vater im Himmel, der schaut auf uns und der hat gute Gedanken. Halleluja. Aber da ist auch der Teufel und der schaut auf uns und der soll auch genau zuschauen. Und wir haben eine Botschaft. Die Weisheit Gottes überragt alles und ist größer. Und diese Weisheit wird sichtbar in uns und wirft die ganzen falschen Vorstellungen dieser Welt über den Haufen. Und wir zeigen, wie der himmlische Lebensstil auf Erden aussieht. Wir zeigen dem Teufel, wie Ehe und Familie wirklich aussieht. Wir zeigen, wie Beziehungen untereinander wirklich aussehen, ohne dass all diese Dinge dazwischen sind, die so viel Zerstörung und so viel Leid bringen. Und wir brauchen dieses Bewusstsein, diese Kräfte sind da, die kriegen durch uns eine Botschaft und wir haben mit denen etwas zu tun. Und leider ist es bis jetzt so, dass ein Großteil der Gemeinden so tut und sich so verhält, als gäbe es diese Geister gar nicht. Als hätte das mit uns nichts zu tun und als hätten wir nicht mit denen etwas zu tun. Und darum ist die Gemeinde streckenweise so harmlos oder so angepasst an weltliche Systeme und weltliche Werte. Epheser 6, Paulus sagt, dass wir gegen diese Mächte zu kämpfen haben. Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind dieselben, die er schon eben erwähnt hat in Epheser 3, Vers 10. Und der Paulus sagt, die Gemeinde hat gegen diese Mächte zu kämpfen. Wie erklären wir uns die Tatsache, dass es viele, viele, viele Gemeinden gibt, auch die sagen, wir glauben an sola scriptura, wir glauben, dass wirklich die Bibel Gottes Wort ist, dass das die Wahrheit ist, die das komplett ignorieren. Und in ihrem Lebensstil wird nicht erkennbar, dass sie in einem Konflikt sind gegen diese Geister. Wie kommt das? Das alleine ist ein Beweis, wie listig und trickreich und mächtig diese Mächte sind. Dass sie uns irgendwie das gar nicht sehen lassen, das gar nicht erkennen lassen, dass wir doch einen Auftrag haben. Ich meine, welchen Teil von wir haben gegen diese Geister zu kämpfen, welchen Teil davon verstehen wir nicht? Deutlicher kann man es ja nicht sagen. Also die sind da und wir haben gegen die zu kämpfen. Und nicht nur das, wir haben zu siegen. Das ist ja noch viel mehr. Ja? Kämpfen ist ja schon eine Sache. Aber Paulus sagt, nein, wenn wir dann alles überwunden haben, alles niedergemacht haben, dann sollen wir immer noch stehen. Also wir sollen nicht irgendwie so, weißt du, wie in so einem Boxkampf irgendwie so zwei gleichberechtigte Parteien und dann hin und her der Kampf und irgendwann geht der andere doch zu Boden und der Sieger, dem wird dann die Hand hochgehoben und der kann selber kaum noch stehen, aber er hat gewonnen. Das ist nicht, was Paulus sagt. Sondern wir überwinden bei weitem. Wir haben einen Konflikt und Gott stattet uns aus. Und es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, wir wissen ja nicht, wie das geht und wir wissen auch gar nicht, ob er das wirklich so gemeint hat. Viel Flucht oder Ignorieren dieses Auftrags hat damit zu tun, was wir schon angesprochen haben, dieses Ehre suchen von Menschen oder diese Menschenfurcht, wir könnten für extrem gehalten werden. Ja? Dass die Medien über uns herfallen, was sind das für Primitive aus dem Mittelalter, die glauben an Geister. Das haben wir doch schon längst überwunden, das hat doch die Wissenschaft schon längst erledigt. Das ist doch alles Aberglaube, das hat doch nichts mit modernem Leben im 21. Jahrhundert zu tun. Und diese Angst, von den Medien gebrandmarkt zu werden, sitzt vielen Pastoren im Nacken. Ich kenne Gemeinden, die trauen sich nicht mal, das Wort Satan in den Mund zu nehmen. Oder sie wollen so ganz cool sein, aber in Wirklichkeit irgendwie sich so in so eine Beliebigkeit flüchten. Sie sagen zum Beispiel, Mr. Dunkel, schon mal sowas gehört? Warum wollen wir nicht Bibelsprache benutzen? Die Bibel sagt Teufel, Satan, die alte Schlange, der die ganze Menschheit verführt, der zusammen mit den anderen Geistern unter ihm, die eine Rebellion gestartet haben gegen Gott und die jetzt in den himmlischen Regionen sind, im zweiten Himmel. Ja, diese Geister sind da und sie kontrollieren die Menschheit. Das ist, was die Bibel sagt. Ein anschauliches Beispiel dafür haben wir in Daniel Kapitel 10. Da sehen wir, da ist dieser Geist über Persien. Also über einer Nation ist ein Geist und der ist im Konflikt mit den Engeln und wenn der überwunden ist, danach kommt der Geist von Griechenland. Wenn du in der Geschichte aufgepasst hast in der Schule, dann weißt du, das Reich, das auf Persien folgte, war Griechenland. So wenn es über Persien einen Geist gab und über Griechenland einen Geist gab, was dann die führende Weltmacht war, dann ist es doch nur vernünftig anzunehmen, es gibt auch einen Geist über Deutschland. Und ich glaube, dass es auch Geister über Städte gibt. Und ich glaube, dass es auch Geister über Denominationen gibt. Christlichen Denominationen, die eine Aufgabe haben, Zwietracht zu sehen zwischen dieser Denomination und den anderen Denominationen, um vor allen Dingen denen die Augen zuzuhalten, damit die ja nicht erkennen oder wenigstens anfangen, Fragen zu stellen, was bedeutet diese Schriftstelle? Wie sieht dieser Kampf aus? Was haben wir denn zu tun? Wie soll denn das funktionieren? Sondern da wird einfach eine Decke drüber gelegt und wir können über Jahre Gemeinde leben und es kommt nie Teaching über sowas und es hat keinen praktischen Bezug zu unserem Alltagsleben, es hat keinen praktischen Bezug zu der Art, wie wir in der Gemeinde uns verhalten. Wir ignorieren das einfach. Das in sich ist ein Beweis, dass es täuschende, verblendende Mächte geben muss, die kein Interesse daran haben, dass wir wirklich die richtigen Fragen stellen. So, was ist das für ein Kampf, den wir da haben? Ja, wenn wir verstehen, was die Bibel sagt über den Feind, was der tut, ja, dann verstehen wir, in welche Richtung dieser Kampf geht. Lass uns einmal 2. Korinther Kapitel 4 aufschlagen. Und da sehen wir interessanterweise, das ist ja geschrieben, bitte behalte das im Hinterkopf, Korintherbrief ist lange Zeit, wahrscheinlich 20 Jahre oder weiß ich nicht, genau nach Ostern, nach der Auferstehung, nach dem Kreuz geschrieben, wo Jesus am Kreuz den Teufel und die Mächte der Finsternis besiegt hat. Und trotzdem wird der Teufel immer noch im Korintherbrief genannt, der Gott dieser Welt. Genauso wie Jesus ihn genannt hat, der Fürst dieser Welt kommt, aber über mich hat er keine Macht. Und Paulus sagt, der Gott dieser Welt. Welt ist ein Begriff einer Machtsphäre. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Wenn manche Christen dann diese Bibelsprache benutzen, sie meinen was ganz anderes. Für die ist weltlich, jetzt kommt das Schlagzeug in die Gemeinde, jetzt kommt die Welt in die Gemeinde. Ja, ja, wirklich, es gibt sowas. Ja? Ja? Oder ein Bischof hat mir mal sein Leid geklagt und sagte, die jungen Männer, die werden jetzt so weltlich. Ich sage, woran machst du das fest? Die wollen jetzt Eheringe tragen. Ja? Da hat jemand nicht verstanden, was Welt ist. Welt hat nichts mit einem Ehering zu tun oder mit einem Musikinstrument. Ja? Und der Teufel sitzt auch nicht in den Saiten einer E-Gitarre. Ja? Sondern Welt ist ein Machtbereich, da wo der Teufel regiert. Das ist Welt und das ist das Gegenteil von Reich Gottes. Und er ist der Gott dieser Welt. Und was tut er da als Gott dieser Welt? Er hat den Ungläubigen die Sinne verblendet, das Denken verdunkelt, sie in ihrem Denken völlig blockiert und unfähig gemacht, geistliche Realitäten zu sehen. Den Sinn verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen können. Das leuchtet ihnen nicht auf. Es ist nicht so, dass diese Menschen nicht an Gott glauben wollen, die können nicht an Gott glauben. Sie können gar nicht, weil mit ihnen etwas passiert ist. Und weil sie gar nicht klar sind im Kopf und weil sie nicht nüchtern Bilanz ziehen können über ihr Leben und sagen können, also was ich hier alles erlebt habe, das ist doch nicht das ganze Leben, da fehlt doch was Wesentliches, das ist doch nicht normal. Aber der Teufel verblendet das Denken, so er wirkt im Bereich der Gedanken. Er gibt irrige, falsche Gedanken, die vielleicht irgendwie logisch klingen, die vernünftig klingen, aber die weit weg sind von der Realität, wie die Bibel sie beschreibt. Die Welt ist so, wie die Bibel sie beschreibt, nicht die Bild-Zeitung. Und der Teufel hat machtvolle Lügen konstruiert, die vernünftig scheinen, die sogar auf den ersten Blick irgendwie wissenschaftlich untermauert sind. Denk an die Evolutionslüge, was unseren Kindern per Pflicht beigebracht wird. Und niemand in der Schule sagt, dass es eine Theorie ist und dass es auch ganz andere Möglichkeiten gäbe, die Entstehung der Welt und des Lebens zu erklären. Das wird denen nicht erzählt. Wobei seriöse Wissenschaftler sehr wohl betonen, dass es eine Theorie ist, ein Erklärungsmodell. Wie schlüssig auch immer, das ist eine andere Sache, aber es ist eine Theorie. Aber den Kindern wird das als Fakt beigebracht. Und dieses System der Bildung ist so, dass es überhaupt keinen Raum gibt für irgendeine andere Sichtweise. Ich habe Lehramt studiert und ich bin als Praktikant von der Schule geflogen, weil ich eine Unterrichtseinheit machen wollte über Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie. Einfach nur gegenüberstellen, ohne dann zu sagen, das müsst ihr jetzt glauben, sondern einfach nur, das ist, was die Evolutionstheorie sagt und das sind die Mängel und Lücken in dieser Theorie und diese Theorie ist alles andere als bewiesen und diese Theorie hält dem Test der Realität gar nicht stand und das ist die Alternative, die biblische Schöpfungssicht. Als mein Dozent gesehen hat, was ich da machen will, hat er sofort gesagt, das gibt es überhaupt nicht und haben mich von der Schule geschmissen. Das ist diese scheinbar tolerante Welt. Die ist tolerant für alles, aber nicht für die Wahrheit. Und sie will die Wahrheit nicht zulassen. Das sind mächtige Geister über unserem Bildungssystem. Mächtige Geister über Wissenschaft. mächtige Geister, die Lügen verbreiten und die Fragen nicht zulassen. Das sehen wir auch jetzt ganz, ganz deutlich in dieser ganzen Corona-Krise, dass bestimmte Fragen gar nicht gefragt werden dürfen. Ja. Und immer, wo es irrational wird, wo es nicht mehr logisch ist, nicht mehr vernünftig ist, da kannst du davon ausgehen, da hat der Teufel seine Finger im Spiel. Und wofür gibt es Evolutionstheorie? Nun, manche Wissenschaftler sagen, die einzige Alternative, wenn das nicht mehr hochgehalten wird, ist der biblische Schöpfungsbericht. Und wir wollen nicht einen Rückfall ins Mittelalter. Also es gibt nicht inhaltliche Gründe, sondern es gibt Gründe, die sozusagen schon vorentschieden sind, was wir wollen. Wir wollen ein atheistisches Weltbild. Ob das funktioniert, ob das schlüssig ist, ob das den Naturgesetzen entspricht oder sie widerspricht, das ist gar nicht wichtig. Hauptsache, wir etablieren erstmal etwas, was die Welt ohne Gott erklärt. Ja? Und gerade in dem Alter, wo junge Menschen anfangen zu fragen, ja, wer bin ich? Und wofür lebe ich eigentlich? Und was ist der Sinn des Lebens? Da müssen sie Evolution lernen. Aber das findet nicht nur statt im Bereich der Ungläubigen. Diese Verblendung, dieses Verhindern von klaren Sichten findet auch immer noch statt bei Christen. Wie erklärst du die Tatsache, wenn du ein Bibelstudium machst, du bist jetzt überhaupt nicht konfessionell, denominationell, vorbelastet, du bist Neubekehrter, du machst ein Bibelstudium über Heiligen Geist, du kannst nur einen Schluss daraus ziehen, ein Leben als Christ ohne die Kraft und die Hilfe und den Beistand des Heiligen Geistes ist komplett unmöglich und sinnlos. Ich brauche den Heiligen Geist. Zu dem Schluss wird jeder Neubekehrte kommen, der unvorbelastet die Bibel anschaut und sagt, ja, was steht denn da über Heiligen Geist drin? Und doch gibt es riesige Scharen von Christen, wenn du die fragst, was weißt du zum Thema Heiligen Geist, alles, was sie wissen, oh, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das ist, was die wissen über den Heiligen Geist. Ja, weißt du noch was anderes? Nee, eigentlich nicht so. Ich sage, hast du mal studiert, was der Heilige Geist tut und wofür man ihn braucht und was uns angeboten wird in dieser Partnerschaft, in dieser Gemeinschaft mit ihm? Nee, also wir haben gelernt, da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist ganz gefährlich. Da kann ganz viel schief gehen. Hallo, im sonstigen Leben haben wir auch nicht diese Logik, das ist ein gefährlicher Bereich und wir sichern uns ab, indem wir damit nichts zu tun haben. Ich meine, ja, fährst du Auto? Ja. Ja, weißt du nicht, dass über 10.000 Menschen jedes Jahr im Straßenverkehr sterben und trotzdem fährst du Auto? Das ist doch nicht klug. Da musst du doch sehen, dass du da ganz schnell aufs Fahrrad umsteigst, aber Fahrräder sind ja auch gefährdet. Ja. Wir kommen doch nicht um eine Gefahr herum, indem wir ein Thema meiden. Und wo kommt überhaupt die Idee her mit dem Heiligen Geist? Das ist ganz gefährlich. Ist das nicht schon ein Beweis, dass der Teufel da mächtig Menschen betrogen hat? Was ist gefährlich am Heiligen Geist? Er ist der Helfer, er ist der Tröster, er ist der Beistand, er ist der Geist der Gnade, er befähigt uns, Sünde zu widerstehen, den Teufel zu überwinden. Er zeigt uns Jesus, er motiviert uns zu beten, er motiviert uns zum Bibelstudium, er motiviert uns für Verlorene zu beten. All das tut der Heilige Geist. Und dann kommt Christus auf die Idee, also Heiligen Geist, ganz vorsichtig. Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Wieso müssen wir vorsichtig sein vor Gott? Was ist denn das für eine Idee? Das ist einer der größten Triumphe des Teufels, einen Großteil der Christen so vernebelt zu haben, dass alles, was sie wissen, ist Heiligen Geist. Oh nee. Ich kenne Gemeinden, da hat die Gemeindeleitung beschlossen, das ist ein kontroverses Thema und weil wir ja Frieden wollen in der Gemeinde und Einheit, wir werden nicht über den Heiligen Geist sprechen. Und wenn Menschen in einer solchen Atmosphäre aufwachsen und über Jahre an ein Christsein gewöhnt werden, wo subkutan ihm beigebracht wird, Heiligen Geist, oh, 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 da könnte das Schwarmgeist sein, das könnte ganz gefährlich sein. Also am besten irgendwie Ohren zu, Augen zu und irgendwie abwenden. Wenn du dann mit solchen Christen sprichst und willst ihnen was erzählen vom Heiligen Geist, du hast solche massiven Widerstände, die nicht logisch begründbar sind, die nicht erklärbar sind. Ja? Und hier in meiner Bibel, hier steht, da steht es geschrieben, Heiligen Geist, vorsichtig. Nirgendwo steht so etwas. Ja? Ich habe eine Mitarbeiterschulung gemacht in einer charismatischen Gemeinde und sprach über den Heiligen Geist. Jemand unterbricht mich und sagt, ich habe irgendwo in meiner Bibel gelesen, man darf nicht zum Heiligen Geist sprechen. Kannst du sowas glauben? Es gibt keine einzige Bibelstelle, die uns warnt, mit dem Heiligen Geist zu reden. Und es gibt viele, viele Bibelstellen, die sagen, du brauchst ihn. Er ist der Parakletos. Er ist der, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Also du sollst den Heiligen Geist rufen. Er hat jetzt den Dienst, den Jesus mit den Jüngern hatte, 3 Jahre lang. Er hat sie trainiert, er hat sie ermutigt, er hat sie korrigiert, er hat sie gelehrt. Er hat sie getröstet, hat ihnen all das gegeben, was sie gebraucht haben. Und Jesus sagt, ich gehe weg und es kommt ein anderer. Denkst du, die Jünger haben gesagt, ja, ich habe eine Frage, dürfen wir mit dem auch reden? Auf so eine Quatschidee wäre überhaupt keiner gekommen, weil es kommt ja einer, wie es vom Griechischen heißt, von derselben Art, der denselben Dienst tut wie vorher Jesus. Sie haben mit Jesus geredet, haben ihm Fragen gestellt und natürlich dürfen sie jetzt auch mit dem Heiligen Geist reden und mit dem Heiligen Geist kommunizieren und Fragen stellen. Und Paulus sagt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist soll jeder Einzelne haben. 2. Korinther 13, 13. Und wenn du dann überlegst, wie viele Menschen sich Christen nennen, sagen, die Bibel ist Gottes Wort, aber mit Heiligen Geist habe ich nichts zu tun. Das ist doch nicht normal. Und was für ein Tamtam und ein Theater und eine Kontroverse gemacht wird, um diese so wunderbare und segensreiche Gabe des Sprachengebetes. Das sind doch alles Zeichen, der Teufel wirkt mächtig im christlichen Lager, oder? Wo kommt denn das her? Dass Leute solche Aversionen haben und allergisch reagieren und irgendwie gar nicht mehr normal reagieren können. Eine Gemeinde, die sich auch nach dem Heiligen Geist nennt. Ich habe nur eine Bibelstelle vorgelesen. Da ist ein Ältester aufgesprungen und hat gesagt, das ist ja Pfingstlehre. Ich habe eine Bibelstelle vorgelesen. Ich habe von Pfingstlern nichts erzählt. Ich habe eine Bibelstelle vorgelesen. Der sagt, das ist Pfingstlehre. Der Nächste springt auf, jawohl, den hätten wir gar nicht einladen dürfen. Und dann gab es richtig Klamauk in der Gemeinde, mitten in meiner Predigt. Kannst du dir sowas vorstellen? Ich meine, man kann ja sagen, ich stimme damit nicht überein. Kann ich nach der Predigt mal sprechen? Ich habe da meine Fragen. Können wir mal die Bibel aufschlagen? Können wir mal gucken? Alles in Ordnung. Habe ich gar kein Problem mit, wenn so gefragt wird. Aber das war ja keine Frage, das war einfach ein emotionaler, völlig irrationaler Protest gegen etwas, was in der Bibel steht, das habe doch nicht ich erfunden, da bin ich doch nicht für verantwortlich. Ja? Also da siehst du, wie viel Einfluss und Macht diese dämonischen Geister haben, um Leute zu völlig irrationalen Handlungen zu verleiten und Denkblockaden einfach zu verteidigen. Paulus sagt, das sind Festungen im Denken. Das sind Dinge, die sind nicht mit der Schrift begründbar, die sind nicht logisch, die sind nicht vernünftig, die kommen irgendwo her. Ja? Und er sagt, wir haben einen Kampf gegen diese irrigen Ideen und wir sollen diese Dinge runterreißen. Wir sollen gegen Gedanken kämpfen, wir sollen Festungen niederreißen. Das sind die Festungen, die der Feind im Denken von Menschen gebaut hat. Und jeder, der im Verkündigungsdienst ist und seine Sache ernst nimmt, der weiß, Verkündigung ist ein Kampf gegen Festungen. Das ist der Predigtdienst, der Lehrdienst, ein Kampf gegen Festungen. Und da kommt manchmal so ein Widerstand und du sagst eine Sache und du merkst, was da jetzt auf einmal für ein Schwall von innerem Protest und Aufbegehren und sowas lassen wir uns hier nicht bieten und sowas gibt es überhaupt nicht und das wollen wir nicht. Von Menschen, die sagen, wir glauben an Jesus, wir glauben an den Jesus der Bibel, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. All das sind Zeichen, dass Mächte der Finsternis noch ganz schön viel ihren Fuß in der Tür haben und versuchen, uns abzuhalten, in all das hineinzukommen, was unser ist. So, es geht um das Denken. Also nicht nur früher waren wir total unter diesem Einfluss, wie Paulus das sagt, 2. Epheser 1, Epheser Kapitel 2. Ja, wir wandelten nach dem Lauf der Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens ist. Und die größte Täuschung des Teufels ist, die Leute wie Marionetten an den Fäden zu führen und ihnen zu sagen, es gibt keinen Teufel. Das ist die ultimative Täuschung. Und sie denken, sie sind frei. Aber sie tun den Willen des Fleisches und der Gedanken. Welcher Gedanken? Gedanken, die der Teufel ihnen eingegeben hat. Es gibt keinen Gott. Mit dem Tod ist alles aus. Oder die Wissenschaft hat festgestellt. Sprich mal mit Menschen über Evolution. Kaum einer kann dir erklären, wie Evolution angeblich wirklich stattgefunden hat, aber sie sind alle davon überzeugt, Evolution, das ist es, das erklärt alles. Und die Wissenschaft hat schon bewiesen, dass das Leben von alleine entstanden ist. Die meinen etwas zu wissen und wenn du ein bisschen nachfragst, merkst du, die wissen gar nichts. Sie wissen nur eins, diese Lüge muss wahr sein. Das ist nicht normal. Wir sind intelligente, logische Menschen und beweisen das in allen möglichen praktischen Unternehmungen, ob wir Menschen auf den Mond schießen oder Roboter auf den Mars. Wir zeigen, wir haben ein hohes Maß an Intelligenz und wir können gewaltige Projekte stemmen. Aber wenn es um die grundlegenden Fragen des Lebens geht, wer bin ich, wofür lebe ich, was macht den Sinn des Lebens überhaupt aus? Die Leute sind wie kleine Kinder, die haben keinen Plan. Und sie denken noch nicht einmal darüber nach und finden das normal. Das ist mir heute noch so lebendig wie damals. Ich war im jugendlichen Alter und ich habe meine Eltern gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ich finde, das ist für einen Teenager eine sehr intelligente Frage. Ja, weil er hat ja noch das ganze Leben vor sich und er möchte gerne wissen, okay, worum geht es denn da überhaupt? Ja. Und was dann meine Eltern für ein Zeug erzählt haben, ja, mach dir keine Gedanken, mach jetzt dein Abitur und dann machst du dein Studium und dann heiratest du, dann kriegst du Kinder und dann ergibt sich das schon alles. Ja, 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 und dann? Keine Antwort. Und ich habe gemerkt, meine lieben Eltern haben keinen Plan. Die haben keinen Plan, die wissen nicht und die können das nicht erklären. Ja? So, es gibt, wenn wir darüber nachdenken, es gibt so viele Beweise, dass diese Mächte der Finsternis ihren Einfluss haben. Ich sage nicht, jeder ist dämonisiert. Wir sind unter einem Geist. Und aus diesem Machtbereich sind wir jetzt errettet worden. Halleluja, wir sind nicht mehr unter der Macht der Finsternis. Wir sind versetzt worden in eine andere Sphäre. Das Gegenteil von Welt ist Reich Gottes. Da sind wir jetzt versetzt worden. Aber die Prägungen und die Spuren der alten Sklaverei sind an vielen Stellen noch sichtbar. Und jetzt ist es unsere Aufgabe zu entdecken, ja, was ist das neue Reich und wie leben wir im neuen Reich und wie können wir jetzt die letzten Überreste dieser alten Erbschaft und dieser Mitbringsel, wie können wir das jetzt loswerden? So wie Israel, die waren errettet aus Ägypten. Was hat Gott zu ihnen gesagt? Jetzt wascht eure Kleider. Sie waren aus Ägypten raus, aber der Gestank ihrer Kleider von Ägypten war immer noch da. Und sie mussten jetzt ihre Kleider waschen. Ja? Und das ist, was Paulus sagt. Ja? Wir sollen herauskommen, Römer 12, Vers 2, wir sollen herauskommen aus der Anpassung an die Welt. Die hat uns trainiert, die hat uns Lebensweisheiten gegeben. Jeder Mensch hat eine Lebensphilosophie. Ob er das weiß oder nicht, ob er sich dessen bewusst ist, ob er die artikulieren kann oder nicht, er hat eine Lebensphilosophie. Und die ist in weiten Teilen verkehrt und oft das Gegenteil von dem, was die Bibel uns sagt, was normales Leben ist. Und jetzt sollen wir unsere Hausaufgaben machen und wir sollen jetzt unser Denken erneuern. Wir sollen unser Denken anpassen an Gottes Gedanken und wir sollen jetzt lernen, die Dinge, die Welt, das Leben, den Teufel, Gemeinde, Dienst, Ehe, Familie, alles sollen wir jetzt sehen, so wie Gott das sieht, weil das ist die Wahrheit. Und wir haben schräge, falsche Vorstellungen übernommen. Und wir kommen nur raus aus der Anpassung an die Welt, wenn wir unser Denken erneuern. Und wenn wir das nicht tun, dann hat der Teufel immer noch einen Fuß in der Tür. Und wir kommen nie in die ganze Freiheit, wir kommen nie in unsere Berufung, weil da immer noch diese Einflüsse sind. Bitte, ich rede nicht von dämonischer Besessenheit, das Wort gefällt mir sowieso nicht. Wir sind nicht besessen, wir gehören ja Jesus. Wir sind Besitz von Jesus. Aber es mag sehr wohl Prägungen und sehr wohl Einflüsse geben. Und da sollen wir jetzt unser Teil dafür tun. Und der erste Teil dieses Kampfes, oder die erste Ebene dieses Kampfes gegen die Mächte der Finsternis besteht darin, erstmal die Altlasten zu entsorgen, heile zu werden von den alten Prägungen, das unnötige Gepäck abzulegen. Ja? Wir sollen alles ablegen, damit wir jetzt den Lauf laufen können. Ja? Ein 100-Meter-Läufer, der da in den Startblöcken steht und hat einen Rucksack auf und jetzt wird gleich in wenigen Sekunden die Pistole knallen und er soll losrennen. Du sagst, hallo, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Ich würde den Rucksack vorher ablegen, bevor Sie losrennen. Ja, das ist Liebe. Und das ist, was wir in der Gemeinde tun. Leute kommen dazu zum Glauben und wir helfen ihnen. Sagen, du musst jetzt einen Marathon laufen. Und es wäre sehr, sehr von Vorteil, wenn du jetzt das extra Gepäck, den Rucksack ablegen würdest. Ja? Die bringen Sachen mit, die bringen ihr Zeug mit aus der Welt. Und die erste Ebene dieses Kampfes ist der Kampf um die persönliche Freiheit. Das ist die allererste Ebene. Ja? Dass wir verstehen, was der Teufel tut. Er klagt an, er bedrückt, er entmutigt, er lügt über Gott. Ja? Menschen, Junge im Glauben, die haben gesündigt. Und dann erzählt der Teufel, jetzt brauchst du nicht mehr zu Gott kommen. Der will dich jetzt nicht mehr sehen. Du hast versagt, du hast es vergeigt, bleib weg. Ja? Und sie denken, das ist Gott, der da zu ihnen redet. Aber es ist der Teufel, sie können nicht Gott und Teufel unterscheiden, weil sie noch nicht gelernt haben, wie ist das Herz Gottes, wie sieht Gott mich, was denkt Gott über mich. Und der Teufel sagt, du hast es verpasst, das war's. Mit dir ist nichts, mit dir wird nichts. Und Leute glauben das. Es gibt Gläubige, die glauben, die haben die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und werden geknechtet und werden bedrückt und angeklagt. Und sie verstehen nicht, dass es einfach der Teufel ist, der sie da belügt. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Und der Teufel verklagt, er ist der Verkläger der Brüder. Ja? Er verklagt Tag und Nacht. Und das bedeutet, dass kommt dann auch auf uns. Wir haben diese dunkle Wolke der Bedrückung und wir haben keine Hoffnung mehr für uns und wir denken, Gott mag uns nicht und hat uns verworfen. Wir denken, wir sind vielleicht wie Kain, der sucht jetzt die Buße, aber findet nicht mehr, wir sind verworfen. Mit solchen Dingen plagen sich Neubekehrte rum. Hallo? Und wir müssen ihnen sagen, wie die Arbeitsweise des Teufels ist. Wir müssen ihnen erklären, wie sie davon frei werden können. Wir müssen ihnen helfen, diese Altlasten von Ablehnung und du taugst nichts und oft dann zu Ablehnung noch Selbsthass und all diese Dinge, dass sie diese Machenschaften des Teufels durchschauen und ablegen können und in die Freiheit kommen können und lernen, ohne Verdammnis zu leben und lernen, den Unterschied zu kennen zwischen Verdammnis und Überführung. Das ist so wichtig. Nur dann können sie wirklich wachsen und kommen in die Freiheit. Und wir müssen ihnen beibringen, du hast Autorität über den Teufel. Aber diese Autorität funktioniert nur, ja, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Diese Autorität funktioniert nur, und das müssen wir ganz dick unterstreichen, nur, wenn du den Teil davor auch beachtest, unterwerft euch Gott. Und widersteht dem Teufel. Zu viele Christen versuchen, dem Teufel zu widerstehen, funktioniert aber nicht. Ich sage, überleg doch mal. Wenn in der Bibel steht, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, aber dein Teufel flieht nicht. Dann ist vielleicht mit deiner Methode was verkehrt. Weil in der Bibel steht, er flieht. Bei dir flieht er aber nicht. Du sagst, oh, ich habe schon so lange widerstanden und gemacht und getan und nichts passiert. Ich sage, okay, bevor du widerstehst, komme die Ordnung Gottes. Das könnte bedeuten, schließ die Türen für den Feind, wo du Verträge geschlossen hast mit der Finsternis, du hast dich eingelassen auf Zauberei, auf esoterische Spielchen und okkulte Geschichten. Und diese Dinge haben immer noch eine Wirkung. Obwohl du jetzt Kind Gottes bist, es geht nicht um Vergebung, sondern es geht um die Tür zu verschließen für Einflüsse, die der Feind genutzt hat in deinem Leben. Ja? Wir lesen in Apostelgeschichte bei dieser großartigen Erweckung in Ephesus, die mit 12 Leuten angefangen hat. Ja? Und das Wort dann breitete sich aus und viele Leute wurden gläubig. Und dann lesen wir, was die gemacht haben. Die haben bekannt erklärt, wo sie gespielt haben mit den Mächten der Finsternis, Zauberei, und haben alles, was mit der Zauberei zu tun hat, ihre ganzen Bücher und ihr ganzes Zeugs und Zauberdings und Amulette und alles und sonst irgendwas, haben die alles zusammengetragen auf einen Haufen und dann das ganze Zeug verbrannt. Da ging es doch nicht um Vergebung. Das waren Kinder Gottes, die waren erfüllt vom Heiligen Geist, die haben Vergebung, aber sie mussten noch eine Tür schließen für den Feind. Warum sind Zeugen Jehovas so erpicht darauf, dir irgendwas von ihrer Literatur zu geben? Weil die wissen, wenn du irgendwas von denen im Haus hast, ist das wie eine unsichtbare Verbindung. Und die haben ein Recht und die werden immer wieder kommen und die klopfen immer wieder an, weil da schon eine Verbindung ist. Ja? Und wenn ich manchmal durch christliche Häuser gehe und da steht der Buddha und bei einem Leiter auf dem Sofa, ich saß da und da ist ein Kissen und da ist das hinduistische Om-Zeichen. Ich denke, ja, hallo, geht's noch? Wenn ich einen Eifer habe für Gott, ich möchte doch nichts, kein Faden, kein Knopf, ich möchte nichts vom Teufel in meinem Haus haben, aber 0, nichts, gar nichts. Und da stellen sich die Leute in Buddha, ach, das ist so ein Andenken, Souvenir von Thailand, weißt du, wir hatten da eine tolle Zeit. Oder irgendwelche anderen seltsamen Kunstgewerbe, Dinge aus Afrika, Masken und sowas alles. Hey, Zauberei ist real und das funktioniert viel mit Gegenständen. Und dann müssen wir nicht sagen, ach nein, ich muss nicht abergläubisch sein und ich glaube, dass Jesus mich ganz frei gemacht hat. Ja, dann zeig mir deine Freiheit. Ja. Sie haben das ganze Zeug verbrannt und haben bekannt, was sie gemacht haben im Bereich Zauberei. Das war doch nicht für Gott. Die waren schon mit Gott versöhnt. Die waren bekehrt, Geist getauft, Wasser getauft. Das waren Kinder Gottes. Das haben die gemacht, um die Tür für den Feind zuzumachen. Und die waren ganz clever. Erst als das ganze Ding lichterloh brannte, haben sie berechnet, was das denn alles kosten würde oder wie viel das wert ist. Die waren clever. Die haben nicht gesagt, komm, bevor wir es jetzt abfackeln, lass uns mal rechnen. Oder wie wir da in einer Situation erlebt haben, der eine Esoterikerin, die eine Praxis hatte und andere behext hat, ja, haben wir gesagt, musst du alles wegtun. Ja, aber diese Klangschalen, die sind ganz teuer. Ich sage, ja, hau sie in Klump. Ja, aber kann man das nicht bei eBay verkaufen? Und dann gebe ich sogar den Zehnten in die Gemeinde. Hallo. Als ich mich bekehrt habe, hatte ich so ein Stapel von LPs. Weiß noch jemand? Ist noch jemand vom vorigen Jahrhundert, weiß, was LPs sind? Okay, 2, 3 sind da noch, ja. Und hast du mal versucht, eine LP zu zerbrechen? Die Dinger sind hart. Und wenn du 3, 4 Dinger über dem Knie zerbrochen hast, das ist richtig Arbeit und ich hatte den ganzen Stapel. Und da kam ich überhaupt nicht auf die Idee, ja, das kann ich doch jetzt meinen Kumpels verkaufen, die sind ganz scharf auf diese Musik. Ich kann doch nicht glauben, dass das Musik ist, die mich völlig in die Irre geführt hat, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und jetzt bin ich ja Kind Gottes und jetzt schenke ich das meinen Freunden oder verkaufe ihnen das. Ja, das geht doch nicht. So, das ist einer der ersten Schritte, die Tür für den Feind zu machen. Ja? Und nach diesem kommt dann das ganze Gebiet von Vergebung. Ja? Und die Bibel sagt, wenn wir Menschen, die uns Unrecht getan haben, nicht vergeben, ja, dann sind wir in Gefahr, dass wir ins Gefängnis geworfen werden, weil wir uns weigern zu vergeben. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Dann kommen noch Folterknechte und quälen uns, die besuchen uns regelmäßig zur Besuchszeit und die quälen uns im Gefängnis. Nee, weißt du, nee, mach mir jetzt keine Angst. Gott ist Liebe. Das würde der nie tun, mich ins Gefängnis. Ich bin sein geliebtes Kind. Der würde mich doch nicht ins Gefängnis tun. Der würde doch nicht zulassen, dass Folterknechte kommen. So reden Christen, die nicht gelehrt sind im Wort Gottes. Jesus sagt, und niemand kannte und kennt den Vater besser als er, als er diese Geschichte zu Ende erzählt hat, so wird euer himmlischer Vater mit jedem tun, der nicht von Herzen vergibt. Ich meine, geht's noch klarer? Also der liebende Vater, wenn du, nachdem du Vergebung bekommen hast, dich weigerst, Menschen, die dich gequält haben, die dir Unrecht getan haben, von Herzen zu vergeben, dieser Gott wirft dich ins Gefängnis. Du sagst, das finde ich aber nicht Liebe. Wie du das findest, ist vollkommen egal. Und Gott wird nicht, weil du das als ungerecht oder unfair empfindest, wird nicht sein Wort ändern für dich. Es gibt nur eine Schlussfolgerung aus dem, ich will nicht ins Gefängnis und deswegen vergebe ich all meinen Widersachern und allen, die mir Unrecht getan haben. Und ich segne sie und ich wünsche ihnen das Allerbeste und ich halte ihnen das Unrecht nicht mehr vor. Und ich tue das so lange, bis da kein Schmerz mehr in meinem Herzen ist, bis da kein Groll mehr ist, bis ich sagen kann, danke Herr, dass du mir erlaubt hast, durch dieses Unrecht durchzugehen und dass du das benutzt hast, um mich jetzt wachsen zu lassen. Nicht nur einmal vergeben, sondern dranbleiben. Ja? Als Hiob für seine Freunde, die ihn ja sehr haben leiden lassen, Fürbitte getan hat, dann wurde er geheilt. Und wir segnen, wir sagen, Herr, rechne ihm das nicht an und tu ihm Gutes. Und alles ihnen sagt, das hat er nicht verdient. Logisch hat er das nicht verdient, aber du hast es auch nicht verdient, dass dir alles vergeben wurde. Ja? Da merken wir, wie doch diese Rachegelüste, wenn wir so argumentieren, ja, da hat er mich so verletzt, mein halbes Leben hat er zerstört und jetzt soll ich ihn einfach laufen lassen? Jetzt soll ich ihm einfach vergeben? Wie Derek Prinz einmal gesagt hat, eine Frau sagt, mein Vater hat mein halbes Leben zerstört. Ja, und wenn du ihm jetzt nicht vergibst, wird er die andere Hälfte auch noch zerstören. Sogar wenn er schon tot ist, weil es geht nicht um den Vater, es geht um den Vater da drin. Wir vergeben nicht, weil Menschen das verdienen, sondern weil wir in die Freiheit wollen, weil wir in das Ebenbild Christi hinein wollen. Und deswegen sorgen wir dafür, dass jeder Schmerz geheilt wird und dass wir frei sind von beklemmenden, dunklen Erinnerungen. Wir werden nicht vergessen, was wir durchgemacht haben, aber es ist nicht mehr mit Schmerz verbunden. Es ist nicht mehr mit diesen dunklen Gefühlen verbunden. Vergeben ist ein wesentlicher Schlüssel, um die Tür für den Feind zuzumachen. Und dann gibt es noch die anderen Bereiche, Rebellion und Stolz. Und Gott möchte, dass wir aus diesen Dingen heraustreten. Das ist das Erste. Wir können nicht in den Kampf ziehen gegen einen Feind, solange der noch in unserem Leben Bereiche hat, die er kontrollieren kann und wo er ein Anrecht hat. Das wird nicht funktionieren. Gott sagt einmal zu Israel, ich sage es mal dem Sinn nach, wie gern würde ich meine Hand gegen eure Feinde erheben. Ja? Aber durch die Rebellion, in der sie sind, ich kriege es jetzt vom Vers nicht genau hin, aber die Rebellion des Volkes Gottes verhindert, dass Gott seine Hand gegen die Feinde erhebt. Wir sehen das ja, Israel hat gesündigt und was tut Gott? Schickt Nachbarvölker und bedrängt die. Die haben das mit Zulassung Gottes getan. Und da kann man flehen und schreien und jammern und tun und sagen, das gefällt uns nicht, das ändert nichts. Erst Buße ändert die Situation. Und Buße heißt, ich stehe voll und ganz zu dem, was ich getan habe. Ich erkenne an, ich hatte kein Recht. Ich sage nicht, ja, das musste so sein und das kann man ja verstehen. Wer seine Sünde entschuldigt und rechtfertigt, hat nicht Buße getan. Peng, fertig, aus. Hör in der Seelsorge, Tipp an die Seelsorger, wie Menschen über ihre Schuld reden. Dann weißt du, ob sie Buße getan haben. Wer seine Sünde rechtfertigt und kleinredet oder andere verantwortlich macht oder sagt, ich konnte ja nicht anders reagieren, der hat nicht wirklich Buße getan. Hat vielleicht gesagt, ja, tut mir leid, aber das ist nicht Buße. Buße ist sich abkehren und die verkehrte Haltung oder die verkehrte Tat zu benennen und zu verurteilen. Das ist Buße und sich abzukehren. Und viele Leute benutzen dieses Wort in ganz anderer Weise und denken, ja, ist nicht so doll gelaufen, ja, tut mir leid. Das ist nicht Buße. Buße ist Homologio, dieses Wort bekennen, heißt dasselbe sagen wie. Du nennst deine Sünde, wie Gott sie nennt. Und solange wir unsere Sünde noch irgendwie mit Tarnnamen versehen, ja, statt Geiz sagst du, du bist sparsam. Das ist nicht Geiz, du bist nur sparsam. Ja? Statt das Ding Misstrauen zu nennen, sagen wir, ja, ich bin nur vorsichtig. Ja? Aber Menschen etwas zu unterstellen, bevor es Beweise gibt, dass sie nicht echt sind mit uns, das ist Misstrauen. Und das heißt, wir unterstellen ihnen böse Absichten. Und das dürfen wir nicht. Okay, so, all das hat zu tun damit, dass Wahrheit in unser Leben muss. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Viele Christen glauben das nicht und sie sind gequält oder sie erleben schreckliche Dinge vom Feind, furchtbare Albträume immer wieder oder seltsame Zustände oder von den Drogen, irgendwelche Flashbacks kommen andauernd wieder und sie denken, sie sind im falschen Film und verlieren die Orientierung. Da passieren so viele schreckliche Dinge und sie verstehen nicht, sie müssen dem Feind die Tür zumachen. Da sind noch Türen auf und diese Türen müssen zugemacht werden. Und das hat zu tun mit Wahrheit, mit Hingabe an die Wahrheit. Unterwerft euch Gott und dann widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Wenn wir bedrängt werden vom Feind und wir widerstehen und es funktioniert nicht, dann hör auf, noch heftiger zu widerstehen, sondern guck, wo hat er seinen Fuß in der Tür und wo ist ein Mangel, wo wir nicht wirklich in der Ordnung Gottes sind. Wenn wir unter Gottes Autorität sind, bekommen wir für unser persönliches Leben Autorität über den Feind. Und er kann uns nicht Zwangsgedanken geben, er kann uns nicht irgendwie belügen mit falscher Identität oder mit irgendwelchen anderen Dingen oder uns quälen. Er kann das nicht, weil er kein Recht dazu hat und weil Gott auf unserer Seite ist. Wir unterordnen uns Gott und dann widerstehen wir dem Teufel. Und je mehr Wahrheit wir aufnehmen durch das Wort Gottes und Wahrheit in uns wohnen lassen, das ist was anderes als Lehre zu hören, Bücher zu lesen. Paulus sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Das ist wirklich was anderes als Predigten hören. Ich kenne Leute, die haben Hunderte und Tausende von Predigten gehört und sind immer noch gebunden, weil sie nie erlaubt haben, dass das Wort Wohnung nimmt, sondern sie kritisieren das Wort, sie stehen über dem Wort, der Prediger hat das gesagt und der hat das gesagt und der hat das gesagt, das ist alles Quatsch, das funktioniert nicht und ich glaube kein Wort. Das ist nicht mit Sanftmut das eingepflanzte Wort annehmen, wie Petrus das sagt. Und oftmals habe ich das erlebt in der Seelsorge. Menschen, ich sage, pass auf, lass uns mal gucken mit Vergebung. Habe ich alles schon gemacht? Okay, gucken wir mal bei Rebellion. Rebellion gibt es nicht. Okay, wie ist mit Stolz? Dein Stolz auch nicht. Ich sage, aha, also du hast alles richtig gemacht und trotzdem wirst du noch vom Feind gequält. Da gibt es nur einen Schluss, Gott ist ein Lügner. Dann gehen wir jetzt zu Gott und du sagst ihm, dass er dich belogen hat, dass die Bibel für nichts taugt. Ja, nee, so habe ich das nicht gemeint. Doch, genau so meinst du es. Du bist gerecht, du hast alles richtig gemacht und trotzdem hat Gott sein Wort nicht gehalten. Also Gott ist anzuklagen. Hallo. Ob wir sehen, wo die Schwachstelle ist, wo der Feind die Tür noch den Fuß in der Tür hat. Gott ist gut und Gott hält sein Wort. Und wir müssen nicht Gott anklagen, sondern wir müssen gucken, was müssen wir auf unserer Seite verändern. Und viele Menschen sind so selbstgerecht und sehen nicht, dass da Schritte dran sind. Mir fällt eine Situation ein, da ist es in einer Gemeinde, jemand wollte Ältester werden und seine Frau war in einem fürchterlichen psychischen Zustand. Und ich sage, und was ist jetzt mit deiner Frau und was ist mit dem Rauchen? Ja, sie versucht seit 14 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören. Ich sage, weißt du, wenn sie in 14 Jahren nicht geschafft hat, mit dem Rauchen aufzuhören, ich würde die Methode ändern. Die Methode scheint nicht zu funktionieren. Es ist normal, dass ein Neubekehrter, auch wenn er Kettenraucher ist, in wenigen Wochen das Zeug hinter sich lässt und in die Freiheit tritt. Das ist normal. Wenn er gelehrt wird, wenn er seine Hausaufgaben macht, wenn der Heilige Geist an ihm wirken kann, ihn von Sünde überführen kann, von seiner Rebellion und das Wort Gottes in seinem Herzen ist, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Und die Aufgabe des Seelsorgers ist nur, ihn aufmerksam zu machen auf Bereiche in seinem Leben, wo die Wahrheit noch nicht regiert, wo er die Wahrheit draußen hält. Aber die Aufgabe des Seelsorgers ist nicht, ihn freizusetzen. Die Wahrheit setzt ihn frei. Und wenn Unfreiheit da ist, dann heißt das, da ist noch Lüge. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn kein Freimachen da ist, ist keine Wahrheit da. Und wenn keine Wahrheit da ist, ist Lüge. Das ist die Logik. So statt irgendwie die Gemeinde zum Fasten und zum Beten aufzurufen, alle müssen sich jetzt irgendwie eins machen gegen irgendeine dämonische Bindung. Ihr Lieben, lasst uns dieses Spielchen beiseite lassen und sagen, Heiliger Geist, öffne du die Augen, wo diese Person jetzt gehorsam Schritte gehen soll in die Freiheit. Das sind Schritte, die wir geben. Wir segnen oder wir bringen gestohlenes Gut zurück oder keine Ahnung was. Der Heilige Geist weiß es und er wird es zeigen. Und dann gibt es wirklich Befreiung. Okay, das ist ja nur die erste Ebene des Kampfes, dass der Einzelne frei wird von den alten dämonischen Einflüssen. Aber dann gibt es eine andere Ebene. Wir als Gemeinde, als Befreite, wir ziehen jetzt in den geistlichen Krieg. Und wie tun wir das? Ganz überraschend, mit offensivem, kämpferischen Lobpreis. Wir machen Jesus, den Herrn, den Sieger groß. Wir proklamieren seine Macht, seine Überlegenheit, seinen Sieg am Kreuz. Wir heben ihn hoch, Gottes Wort sagt. Wir wollen den Namen des Höchsten erheben. Wofür denn das, wenn er schon der Höchste ist? Wieso müssen wir jetzt nochmal seinen Namen erheben, wenn er schon der Höchste ist? Hast du dich das schon mal gefragt? Es ist eine Sache, ob Gott im Himmel der Höchste ist oder ob er hier in dieser Gemeinde auf dem Thron sitzt. Und durch Lobpreis bauen wir den Thron Gottes. Aber das ist nicht irgendwie ein Lobpreis, sondern ein Lobpreis, wie das in der Bibel beschrieben wird. Und das große Lehrbuch über Lobpreis sind die Psalmen. Das ist unser Lehrbuch. Denn wie ich schon gesagt habe, Apostelgeschichte 15, die Identität der ersten Gemeinde war, wir sind die Erfüllung von Amos. Diese Prophetie, ich werde die verlassene Hütte Davids wieder aufrichten. Das war ihr Verständnis. Was war die Hütte Davids? Die Hütte Davids war eine geistliche Revolution, wo auf eine ganz neue Art und Weise angebetet wurde. Vorher gab es nur den Dienst nach Mose mit viel, viel Kuhgeschrei und Blut und all das. Aber David unter der Leitung des Heiligen Geistes hat eine völlig neue Art der Begegnung und des Dienstes vor Gott erfunden. Das hat er nicht erfunden, das hat der Heilige Geist ihm gegeben. Und er sagt, pass auf, was wir machen, da ist die Bundeslade, ja, die ja normalerweise im Allerheiligsten war. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester hinter den Vorhang gehen. Und David sagt, nein, wir machen was anderes. Wir treten alle in die Gegenwart des Herrn mit Musik. Bei Mose gab es keine Musik. Jetzt Musik, Instrumente. Singen, jubeln, tanzen, Freude und Proklamation der Wahrheit. So machen wir jetzt Gott groß. Und wenn du das sorgfältig studierst, dann siehst du, dass es in dem Psalmen viele, viele Bezüge gibt in Bezug auf dämonische Mächte. Die werden da Götter genannt. Und ganz anders als in den vielen pfingstlich-charismatischen Gemeinden, das Verständnis von David war, wenn wir Gott erheben, dann wissen wir glauben das, weil wir dem Wort glauben. Diese Mächte sind auch da und die sehen das und die hören das. Und wenn wir die Wahrheit aussprechen, ja, du bist König über den Völkern, ja, dann sind das empfindliche Hiebe gegen den Feind, weil er ja der Gott dieser Welt ist. Und jetzt kommen wir dagegen. Und wir proklamieren die Herrschaft. Gott ist König. Er regiert. Ja. Wir demütigen den Feind mit Wahrheit, die wir glauben, die wir aussprechen, die wir singen, die wir proklamieren, prophezeien. Und diese Anbetung in der Hütte Davids war ein seltsames Gemisch, ganz anders als wir das heute tun. Es war ein Fluss unter der Leitung des Heiligen Geistes zwischen Anbetung, Lob, Kampf, Proklamation, Fürbitte, Konfrontation der Mächte. David sagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Wow, was heißt das? Das heißt, ich weiß, wenn ich Gott erhebe, da ist nicht nur ein Gott im Himmel, der sagt, wow, wunderbar, bitte mehr davon, sondern da ist ein Teufel. Und er wird gedemütigt durch Wahrheit, an die ich glaube und die ich singe und ausspreche, proklamiere. Wir herrschen über Mächte der Finsternis durch Proklamation. Da ist eine gewaltige Kraft in Proklamation. Proklamation ist nicht Bitte. Proklamation ist eine glaubensvolle Erklärung von Tatsachen. Und so kommen wir gegen diesen Feind an. Psalm 95, Vers 3, kommt, lass uns zum Herrnlob singen und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lass uns ihm mit Lobgesang begegnen, mit Psalmen jauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Halleluja. Was meinst du, was der Teufel mit sowas macht? Autsch. Das gefällt ihm gar nicht. Er möchte doch den Eindruck geben, er kann regieren, er kann machen, was er will. Und da ist keine Hilfe da. Nein, wir proklamieren die Überlegenheit, den Sieg Gottes. Psalm 96, Vers 5. Alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Psalm 97, Vers 7. Vor ihm beugen sich alle Götter. Ist das nicht, was wir dann finden im Neuen Testament? Gott hat Jesus erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Im Namen Jesu beugen sich die Mächte der Finsternis. Und wir haben diesen Namen ererbt. Für was? Damit wir diesen Namen jetzt gebrauchen als eine Waffe und wissen, was Gott uns gegeben hat. Und eine Waffe wird erst dann funktionieren, wenn du verstehst, was hat es mit dieser Waffe auf sich und wie funktioniert die? Ich meine, du kannst jetzt aus dem Busch kommen, bist völlig ignorant und ich gebe dir eine Pistole und sage, das ist eine Waffe. Guckst du dir das Ding an, sagst du, okay, gut, der Nächste kommt in Hause mit einem Knauf, eine über den Kopf. Nee, das Ding ist viel effektiver. Du musst gar nicht nah ran. Von Weitem kannst du schießen. Aha, da wird er wesentlich effektiver mit der Waffe umgehen. Verstehst du? Und wir müssen die Waffen, die uns gegeben sind, kennenlernen. Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig im Dienste Gottes. Gott weiß, wie mächtig der Feind ist und er ist viel, viel trickreicher und listiger und mächtiger als wir. Und wir sind ihm, wenn wir ihm alleine begegnen, hilflos unterlegen. Und er kann mit uns Schlitten fahren, er kann mit uns machen, was er will. Aber jetzt sind wir Kinder Gottes und der Herr ist mit uns. Und der Herr kennt die Macht des Feindes und der Herr ist größer als alle Macht der Finsternis. Und der Herr hat uns Waffen gegeben, angemessen, angepasst an die Waffen der Finsternis. Und wir haben mächtige Waffen, um dem Feind jetzt wirklich zu widerstehen und um uns zur Wehr zu setzen und ihn in die Flucht zu schlagen. Und einer dieser Waffen ist der Name Jesus. Und wir müssen studieren, was sagt die Bibel über den Namen Jesus? Welche Macht ist in diesem Namen? Wir brauchen den Heiligen Geist, der durch die Schrift uns lehrt. Und dann sehen wir, wow, was für ein Name. Eine andere Waffe, die uns gegeben ist, ist das Blut Jesu. Das Blut Jesus ist eine mächtige Waffe und der Teufel hat einen Heiden Angst davor. Und er möchte, dass auf keinen Fall wir begreifen, welche Macht in dem Namen Jesu ist, in dem Blut Jesus. Er möchte, dass wir das nicht irgendwie wahrnehmen. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes. Durch das Blut haben sie den Teufel überwunden. Wie kann man denn mit dem Blut den Teufel überwinden? Nun guck mal, Israel, in der Nacht der Errettung, was war? Sie sollten, ihr könnt ruhig ein bisschen beten für mich, sie sollten, wenn ich jetzt einen Kugelschreiber hätte, dann würde ich meinem Fürbitter mal meinen Kugelschreiber in die Hand nehmen. Sie sollten das Blut streichen an die Türpfosten. Also das Blut von einem geschlachteten Lamm sollten sie nehmen, in ein Becken füllen und dann mit diesem Heidekraut, mit diesem Isop eintunken und dann die Türpfosten bestreichen. Und so wurden sie bewahrt. Und der Todesengel ging durchs Land, aber da, wo das Blut war, musste er vorübergehen. Vollkommene Bedeckung, vollkommener Schutz durch das Blut Jesu. So, aber jetzt, wie können wir das Blut Jesu anwenden? Die Waffen des Geistes werden angewandt durch Worte. Das ist wie Zauberei, das funktioniert auch weitestgehend durch Worte. Und wenn wir reden von dem Blut, welche Macht das Blut hat, welche Kraft das Blut hat, was für eine gewaltige Waffe das Blut ist gegen den Feind. Und natürlich, wir müssen erstmal Glauben haben im Herzen, das ist Schritt 1, durch Bibelstudium und Verharren im Wort kommt Glaube. Und dann reden wir von dem Blut, was das Blut tut. Durch das Blut sind wir gerecht, unanklagbar. Wir stehen vor Gott, als hätten wir nie gesündigt. Halleluja. Viele glauben das nicht und sie denken, sie stehen mit ihren 1000 Sünden, über die sie zwar Buße getan haben, aber nicht sicher sind, ob Gott ihnen vergeben hat. Und sie stehen vor Gott mit all diesen Dingen und sie sind anklagbar. Aber wenn wir glauben, das Blut Jesu wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn alle Ungerechtigkeit weg ist, was ist dann? Dann sind wir die Gerechtigkeit Christi. Und kein Teufel kann uns anklagen, verdammen oder niedermachen oder irgendetwas. Er kann das nicht. So, wir wenden das Blut an, indem wir davon reden, was das Blut tut. Durch das Blut sind wir gerecht. Vollkommen gerecht. Gott sieht uns genau so an wie Jesus, als hätten wir nie gesündigt. Es braucht eine Weile Arbeit mit dem Wort, bis du das glaubst. Das ist nicht ein Bibelvers, den nimmst du und dann hast du ihn, sondern du musst erstmal dieses Wort in dir wohnen lassen. Lass das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Und dann reden wir von dem Blut, durch das Blut sind wir nahe geworden. Wir können zu Gott nahen, wir haben seine Gegenwart, wir haben Zutritt zum Heiligtum, Hebräer 10, 19, durch das Blut. Wir haben Freimut durch das Blut, keine Angst vor Strafe, keine Angst, Gott zu nahe zu kommen und dann würde was Schlimmes passieren, sondern wir können geradewegs wirklich in seine Gegenwart kommen. Und da ist Schutz und da ist Segen und da ist Umarmung und Geborgenheit. Keine Angst, keine Beklommenheit, keine komischen Gefühle, keine Unwürdigkeit oder irgendwie so etwas, sondern zwischen Gott und mir ist nichts außer Liebe. Halleluja. Und er ist mein Helfer, mein Freund, meine Kraft, mein Leben. Er ist mein Schutz da. Der Name des Gerechten, der Name des Herrn ist ein Turm. Der Gerechte flieht dahin. Und ist sicher beschützt. Wir brauchen ein Bibelstudium über die Waffen und dass wir Glauben haben an die Kraft der Waffen. Diese Waffen funktionieren nicht einfach so, sondern indem du Glauben hast. Und der Teufel kann unterscheiden zwischen Menschen, die nur nachplappern, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu, und zwischen solchen, die glauben, dass sie das Recht haben, im Namen Jesu zu handeln. Der Teufel kann unterscheiden. So wollen wir uns vorbereiten. Und das geschieht durch das Wort. Psalm 44, Vers 5, eins meiner Lieblingsverse. Durch dich werden wir niederstoßen unsere Feinde. Durch deinen Namen niedertreten, die gegen uns aufstehen. Durch den Namen treten wir den Feind nieder. Wir haben Recht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, wenn die Voraussetzungen stimmen. Wir setzen uns zur Wehr, wir gehen zum Gegenangriff über. Wir haben Waffen, die Gott uns gegeben hat. Und es braucht wirklich Monate des Fleißes, des Bibelstudiums, des Glaubens, des Betens, ein bisschen Fasten dabei ist auch gut, ja, bis Glaube aufgebaut wird an die Autorität, die du in Christus hast. Das sind nicht nur Worte, es müssen Realitäten in deinem Herzen sein. Als Gott anfängt, diese Dinge mir zu zeigen, und ich dachte, okay, das fange ich an, in Praxis umzusetzen. Da habe ich ein Bild bekommen. Also normalerweise, das war auch nicht ein es war einfach ein innerer Eindruck. Und es war so, ich hatte da ein Schwert und da war ein Berg vor mir und ich immer mit dem Schwert in diesen Berg rein und der wollte nicht weichen und ich immer kräftig irgendwie versucht da reinzustechen. Dann zoomte das Bild raus. Und dann sah ich, dieser Berg war die Spitze eines Stiefels und ich hatte eine Stecknadel und versuchte, in dieses dicke Leder zu stechen. Und der Riese von oben guckte runter und amüsierte sich und sagte, na Kleiner, wird's denn wohl klappen? So habe ich mich gefühlt, ein Riese und ich ein Zwerg. Und da stimmt was nicht, das ist nicht Bibel. Das ist nicht ein Bild vom Heiligen Geist, das ist ein Bild vom Feind zur Einschüchterung. Der sagt, na mach ruhig weiter, mich kratzt das gar nicht. Du reißt nicht mal meinen Zeh mit der Nadel. Das Leder hält das alles schön ab und mach ruhig weiter. Es wird nicht funktionieren. Wenn du anfängst zu kämpfen, du wirst dich fühlen wie Zwerg und der Feind ist wie ein Riese. Aber die Bibel sagt, wir treten ihn unter unsere Füße. So, da können wir nicht Zwerge sein und wir treten einen Riesen unter unsere Füße. Die Dimensionen müssen sich der Wahrheit anpassen und wir sind die Riesen. Und wir treten diese finsteren Mächte zu Boden. Das ist, was das Wort sagt. Autorität funktioniert durch Glauben und Glauben kommt durch das Wort. Durch das Hören des Wortes. Deswegen musst du viel Zeit verbringen im Wort. Und wenn wir das dann zusammentun, unseren Glauben zusammentun, wir heben Gott hoch und dann tun wir sowas wie hier in den Psalmen, ja, wir preisen dich vor den Göttern. Ich sage dir, wenn eine Gemeinde anfängt, Gott zu erheben in dem Bewusstsein, die Mächte der Finsternis sind jetzt auch da. Und was wir da singen und proklamieren, gefällt ihm gar nicht. Und dann findest du sogar so etwas im Psalmen, mitten im Lobpreis, Gott ist groß, Gott ist herrlich, Gott ist der Sieger. Und dann auf einmal kommt so ein Ding wie, fallt vor ihm nieder alle Götter. Was ist denn das? Ist es an Gott gerichtet oder was? Nein, da reden wir die Götter an, aber nur kurz punktuell, danach wieder Halleluja, du bist großartig und wir sind wunderbar. Aber das Ding hat gesessen. Das war ein Volltreffer. Der Feind wird durch geglaubte, proklamierte Wahrheit gedemütigt. Das ist, was du lernen kannst aus der argentinischen Erweckung in Anfang der 90er Jahre. Ja, die haben verstanden, da sind Decken der Finsternis über Städte, über Regionen. Und bevor wir überhaupt anfangen zu evangelisieren, müssen diese Mächte, diese Decke muss weggerissen werden. Es ist nicht so, die Leute sind alle verhärtet und die wollen nicht glauben. Die können gar nicht. Die sind so unter dieser Decke, die sehen überhaupt nicht, wie die wahren Verhältnisse sind. Aber wir haben Waffen bekommen und wir können diese Waffen einsetzen. Ich habe damals das Vorrecht gehabt, einen extrem vollmächtigen Mann Gottes, der, glaube ich, nur ein oder zweimal in Deutschland war, weil das nicht sein Auftrag ist, aber der in Südamerika mit großer Macht evangelisiert. Und weißt du, wie seine Methode ist? Der versucht nicht, Traktate zu verteilen. Ich bin nicht dagegen, aber lass uns realistisch sein. Wie viele Leute kommen zum Glauben, weil wir ein Traktat gegeben haben? Was der macht, der geht in eine Stadt, die Gott ihm gezeigt hat, geht ins Hotelzimmer, betet und fastet und kämpft. Und das tut er so lange und das dauert manchmal Wochen, bis er merkt, er ist durch. Und dann ruft er sein Team an und die kommen mit Trucks und die bringen zwei große Zelte, wie Zirkuszelt, ganz bunt, mit lauter Lampen und so. Die Leute denken, oh, Zirkus kommt in die Stadt, toll, gehen wir mal hin. Und da predigt er. Und wenn er predigt, ist ein ganz lieber, extrem freundlicher, sanfter Mann. Wenn der predigt, die Hälfte seiner Predigt besteht aus Gebet. Und er attackiert die Mächte der Finsternis und bricht die Ketten der Finsternis über den Leuten, die da sind. Und was dann passiert ist, Leute manifestieren. Dämonen zeigen sich. Und er hat überall seine Helfer postiert. Und die Leute werden steif im Brett und dann werden die eingesammelt und kommen ins Nachbarzelt. Und das ist die Intensivstation. Und da werden die freigebetet. Da werden die freigebetet. Und er sagt, am Anfang hat er totalen Widerstand von Polizei und Behörden. Und wenn die dann sehen, was passiert, wie die schlimmsten Verbrecher der Stadt Buße tun, wie die lastwagenweise Diebesgut auf die Polizeistation fahren und wie die schlimmsten Verbrecher sich bekehren, wenn der mit 3-4 Wochen fertig ist, sie sagen, bitte bleib, bitte bleib. Carlos Anacondia, einer der demütigsten Männer Gottes, die ich je in meinem Leben treffen durfte. Und ich fühle mich so geehrt, weil er einen ganzen Tag mit uns verbracht hat und hat aus seinem Dienst berichtet und wie Gott ihn gebraucht. Und er sagt, wenn er fertig ist mit seinem Dienst und die Stadt verlässt, dann gibt es keine Familie, die nicht ein Wunder erlebt hat. Und alle in der Stadt wissen, Gott ist gekommen. Das ist Power. Und er sagt, warum hier nichts passiert? Wir glauben nicht, wir kämpfen nicht, wir beten nicht, wir fasten nicht. Das ist der Grund. Nicht, weil hier besonders harter Boden ist. Es ist überall harter Boden. Ja? Aber wir nehmen die Dinge, diese Herausforderung des Kampfes, nicht wirklich an. Halleluja. Ah, hier ist es auch. Psalm 97, Vers 7. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Oder ich hatte schon erwähnt, dieses Gebet des Herrn, das Vaterunser. Wenn wir wissen, was wir da sagen, dein ist das Reich, da erbebt die Finsternis. Weil wir ihren Anspruch für illegal erklären und sagen, Jesus ist der Herr. Er hat überwunden und er hat das legale Recht zu regieren. Und dass die Mächte der Finsternis noch hier sind, ist nur, weil noch niemand gegen sie aufgestanden ist. Wir haben Autorität über den Feind. Ich sage nicht, wir können den Feind so dezimieren, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Das sage ich nicht. Aber viele, viele Menschen sind auf der Suche nach Gott, ohne zu wissen, dass sie auf der Suche nach Gott sind. So wie ich vor 46 Jahren. Wenn du mich gefragt hättest, ich sage, ich bin auf der Suche nach was? Ich weiß nicht. Und als Jesus gekommen ist, habe ich gewusst, jetzt bin ich angekommen. Jetzt weiß ich, warum ich lebe. Jetzt weiß ich endlich die Antwort auf die Frage, die meine Eltern im Teenageralter nicht mir beantworten. Und jetzt weiß ich, warum ich lebe. Und in dieser Nacht vom 23. zum 24. November 1974 war, von Samstag auf Sonntag, ist das Licht durchgebrochen. Und ich wusste, für immer bin ich fertig mit diesem ekelhaften Leben in Schmutz und Rebellion und Drogen und all diesen Dingen. Und ich werde nie wieder dahin zurückgehen. Und mein Leben gehört Jesus. Und ich werde für ihn leben. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht den Begriff vollzeitlichen Dienst. Ich wusste gar nichts. Aber ich wusste eins, einer, der mächtiger ist als meine Dämonen, ist in mein Leben gekommen und hat sie verjagt. Halleluja. Und ich gehöre jetzt ihm und ich werde mit ihm leben. Halleluja. Ihr Lieben, und da sind viele kaputte, verwirrte in dem Kliniken, Leute, die durchgedreht sind, die einfach nur dämonisiert sind, die einfach nur Opfer des Feindes geworden sind und überhaupt nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und Gott möchte uns gebrauchen, diese Menschen freizusetzen, dem Teufel die Beute zu entreißen und viele, viele Trophäen für Jesus zu sammeln, die dann alle ein Buch schreiben können oder eine Geschichte erzählen können, wer sie waren und wie Jesus in ihr Leben gekommen ist und wie sie frei geworden sind. Und jedes einzelne Zeugnis ist ein Hieb gegen die Lügen der Finsternis und bezeugt, Gott ist real, Jesus ist der Retter, er ist der Sieger von Golgatha. Und wir werden immer stärker an unserem Glauben durch jeden Menschen, der sich bekehrt hat. Durch jeden Menschen, der diese Geschichte erzählt. Das war ich und Gott ist gekommen und jetzt bin ich frei und das. Halleluja, das ist so wunderbar. Ich kenne einen Mann, der war Jahrzehnte in der homosexuellen Szene. Jahrzehnte. Und Jesus ist gekommen und hat ihn freigesetzt. Halleluja. Und das ist, was die Welt nicht hören will, weil sie sagt, das ist nicht therapierbar, das muss auch gar nicht therapiert werden. Ja, und gibt jetzt sogar schon Gesetze, dass gar kein Angebot sein darf für Menschen. Was für eine Bevormundung. Es gibt Menschen, die sind homosexuell gebunden und sie wollen das nicht. Und die dürfen jetzt nach unserer staatlichen Ordnung kein Therapieangebot kriegen. Hallo, in welcher Welt leben wir? Die Lügen der Finsternis bis hinein in Gesetze, bis hinein in politische Entscheidungen. Und es ist Zeit, dass die Gemeinde aufwacht und ihren Platz einnimmt und sagt, das lassen wir uns nicht bieten. Und wir kämpfen und wir nehmen die Waffen und wir werden siegreich sein und wir überwinden. Und wir sind eine Armee, die gegen die Armee der Finsternis vorgeht und die reichlich Beute macht. Halleluja, das ist die Identität der Gemeinde. Sie ist siegreich in der Auseinandersetzung gegen die Mächte der Finsternis. Das ist unser Auftrag. Ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Das ist, was Jesus gesagt hat. Stimmt das? Wenn das stimmt, dann müssen wir da rein und sagen, wir wollen das erleben. Wir haben ein Recht, das zu sehen. Wir können nicht sagen, das ist ein Bibelvers. Wie schön und wahrscheinlich im Jenseits, dann wird sich das erfüllen. Das ist für hier und jetzt. Im Himmel gibt es keine Feinde mehr zu überwinden. Das ist für hier und jetzt. Jetzt sind die Mächte der Finsternis da. Jetzt werden Menschen versklavt und irregeführt und kriegen falsche Identität und Lügen und. Und jetzt soll die Gemeinde diese gewaltige Verwandlung erleben von Lazarett zu Armee oder von Vergnügungsdampfer zu einem Rettungskreuzer, um Menschen freisetzen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Die Waffen des Kampfes zu kennen, zu trainieren, anzuwenden für den persönlichen Lebensbereich und dann als Gemeinde zusammen für andere, um Beute zu machen für den Herrn. Und jede Gemeinde, die das ignoriert und die sich weigert, mit irgendwelchen Ausflüchten in diese Dimension hineinzugehen, ist ein Teil von Gottes Problem und nicht ein Teil von Gottes Antwort. Und es gibt viele, viele Christen und viele Gemeinden, die ein Teil von Gottes Problem sind. Und ich weiß nicht, was du mit deinem Leben vorhast. Ich möchte ein Teil von Gottes Antwort werden. Und ich möchte Gemeinden motivieren, in ihre Berufung hineinzugehen und Kämpfer zu werden und Festungen zu knacken. Halleluja, um das geht es. Jesus ist Sieger. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Seid gesegnet. Das war Teil 2. Die Gemeinde und der Teufel. Halleluja. Amen. Okay, wie geht's jetzt weiter ganz genau?
Ja, okay. Ich würde sagen, du bleibst erstmal hier vorne. Und ich suche ein Mikrofon, das funktioniert.
Also. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Bei uns ist ja Ausgangssperre um 9 Uhr. Das bedeutet, dass wir bis dahin alle zu Hause sein müssen. Aber ich denke, so eine halbe Stunde könnten wir.
Wie spät haben wir es jetzt?
Wir haben jetzt 25 oder 20 vor 8.
Oh, na, da ist doch noch Zeit.
Was sagst du?
Da ist doch noch Zeit.
Naja, ich vermute, dass hinterher noch Leute ein paar Minuten brauchen, um den Raum zu verlassen. Deswegen denke ich, so eine halbe Stunde hätten wir noch. Ne? Oder
Deutsch.
Bis 8:30, okay. Wer übernimmt die Moderation? Ich bin schlechter Moderator.
Einfach Hand heben wäre eine Frage.
Genau, aber dann über Mikrofon, ne?
Ja.
Dass
genau.
Alle die Frage hören können. Und könnte man nicht ein bisschen Licht im Saal machen? Bei euch ist es immer so dunkel, ich sehe euch immer gar nicht. Ich muss in meinem Glauben sprechen, die sitzen da irgendwo. Warum macht ihr eigentlich so dunkel immer? Wir sind doch Kinder des Lichts, können wir nicht mehr Lichter machen?
Wir verstecken
oder
uns
oder hat das bestimmte
Juden
Gründe? Nein, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ah, viel schöner. Viel schöner.
Und hier vorne ist der Lichtschalter nicht funktionsfähig.
Ja. Okay, es wäre wichtig und hilfreich für uns, die Frage präzise, klar und möglichst kurz zu gestalten. Wenn einer eine lange Aushol- und Rede hält, dann sagen wir, okay, was waren jetzt die Frage? Das ist immer irgendwie nervend. Also präzise Fragen, versuch vorher im Kopf mal zu üben, damit, wenn du dann das Mikro hast, du deine Frage schon kennst. Und manche fangen an zu denken, wenn, nachdem sie angefangen haben zu sprechen. Das ist nicht Liebe.
Okay, ihr dürft trotzdem Fragen stellen.
Mhm. Unbedingt, das wollte ich nicht sagen.
Genau, genau.
Das
also,
wollte ich nicht sagen.
Wer hat nachgedacht? Wer hat eine Frage?
Ich habe nur bitte eine lange Einleitung.
Okay, du denkst noch nach?
Ja, ich wollte mal fragen, wo stehen wir als Gemeinde jetzt? Also, wo wir zurzeit so stehen und in der Gemeinde jetzt also seid.
Ihr als lokale Gemeinde oder allgemein?
Genau, die Frage war, wo stehen wir als Gemeinde im Gemeindezeitalter heute?
Vor dem Beginn von ganz großen Umwälzungen. Wir werden durch tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und Hingabe an das Wort Offenbarung bekommen, über was es heißt, dass wir mit Jesus versetzt sind in himmlische Örter. Was geistliche Autorität ist, was die Verantwortung der Gemeinde ist in Bezug auf Menschen, die von Sünden nicht lassen wollen, was die Autorität der Ältesten angeht. Es gibt ganz viele Dinge, die wir in den nächsten Jahren entdecken und erobern müssen. Also mit einem Wort, ich würde ein bisschen übertrieben sagen, kurz vor dem Start. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Das soll aber nicht jetzt entmutigend klingen, sondern wir müssen wirklich im Auge behalten, ja, dank sei Gott für was schon passiert ist, aber Gott hat noch viel, viel größere Pläne. Und wenn wir in das Wort sehen, ich habe es, glaube ich, heute Morgen gesagt, zum Beispiel diese Autorität, die Gott dem Apostelamt gegeben hat, das haben wir nicht, aber wir müssen das wieder haben. Und das wollte ich noch sagen, das bedeutet nicht, dass wir Apostel bekommen, die noch was zu diesem Buch hinzufügen. Der Kanon ist abgeschlossen, das Buch ist fertig, ein für alle Mal, da wird nichts hinzugefügt. Ja, so wenn ich von Apostel rede, meine ich nicht, die noch Teile der Bibel schreiben, die wir noch nicht kennen und die wir auch noch brauchen. Wir brauchen keine neuen Bibelteile, wir brauchen das, was hier geschrieben steht, wirklich in der Tiefe zu verstehen und zu erleben und zu genießen. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Das ist diese ganze Dimension Offenbarung, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und daraus ergeben sich viele, viele praktische Dinge. Es gibt ja heute noch sehr, sehr viele Gemeinden, die meinen, ohne Hauskreise und ohne Jüngerschaft auszukommen. Ja? Es gibt keine neutestamentliche Gemeinde ohne Jüngerschaft. Ja? Und wir brauchen erstmal das Verständnis, eine Gemeinde besteht aus Jüngern, nicht aus Gottesdienstbesuchern, sondern aus Jüngern. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen einem Gottesdienstbesucher und einem Jünger. So, das sind ganz viele grundlegende Dinge, die wir jetzt entdecken dürfen und in die wir hineinkommen. Und das wird das ganze Verständnis von Gemeinde komplett verändern. Komplett. Eine Revolution steht kurz bevor. Gute Frage, danke.
Ich möchte da anschließen, wie siehst du die Struktur einer neutestamentlichen Gemeinde, so vom fünffältigen Dienst und vom Leitungsstil? Eine pastorengeführte Gemeinde oder wie sollte die Struktur sein?
Ich glaube, heute Morgen beim Mitarbeiterdienst habe ich mal kurz so einen kleinen, eine Seitenbemerkung gemacht. Also wer mit aufmerksamen und offenen Augen die Bibel liest, sieht, es gibt keine von einem Pastor geleitete Gemeinde im ganzen Neuen Testament. Das gibt es nicht. Das ist eine Tradition, die Luther übernommen hat von der katholischen Kirche. Da war eben der Priester, der heilige Mann. Und das Muster im Neuen Testament ist total anders. Da haben wir Teamleiterschaft, ja. Und dieses Team kommt zustande, indem es durch den apostolischen Dienst eingesetzt wird, nicht gewählt wird von der Gemeinde. Ja? Wie können denn unreife Neubekehrte sich beteiligen an einer Wahl, wer jetzt hier Ältester werden soll? Das kann doch gar nicht funktionieren. Ja? Die haben ja gar keinen Plan. Die denken, einer kann gut reden, aber ja, den wähle ich. Ja? Das kann nicht sein. Und wir sehen, Paulus hat in jeder Stadt Älteste eingesetzt. Und die Betonung ist jeder. Dann schickt er Titus los und sagt ihm das Gleiche. In jeder Gemeinde setzt du Älteste ein. Also das heißt, Titus muss dann nicht überlegen, was ist jetzt hier der Plan Gottes? Ich werde fasten und beten und herausfinden, vielleicht eine Pastorin, vielleicht ein Pastor, vielleicht irgendwie eine episkopale, demokratische Struktur, der musste das alles nicht fragen, der musste nur tun, was Paulus ihm gesagt hat. Setz Älteste ein, Punkt, fertig, aus. Und das sind die Kriterien, hat ihm gesagt, danach musst du gucken und die setzt du ein. Ja? Und wie ich auch hier vorgelesen habe, Apostelgeschichte 20, Paulus lädt die Ältesten ein und den Pastor lädt er aus. Nein, da gab es gar keinen Pastor. Aber alle Ältesten tun Hirtendienst. Bitte, manchmal verstehen Pastoren das falsch, dass wir sagen, ihr müsst alle abtreten. Nein, ihr müsst nicht abtreten, ihr braucht Ergänzung. Ja? Und es braucht, nach meinem Verständnis, um eine gesunde Gemeinde zu bauen, es braucht einen Ältesten, mindestens einen, der Lehrer ist, einen Ältesten, der Hirte ist, ja, und einen Ältesten, der prophetisch ist. Und mit prophetisch meine ich nicht unbedingt, dass der andere prophezeit, sondern der kann geistliche Dinge sehen, die andere nicht sehen. Der sieht die Angriffe des Feindes, bevor sie überhaupt landen. Der weiß, was passiert in der unsichtbaren Welt und wie der Feind die Gemeinde angreift und wie sie sich davor schützen kann und so weiter. Diese drei Dinge brauchst du. Das Apostolische kommt sowieso von draußen. Ich meine, die Gemeinde ist ein Ort, wo dann Menschen mit apostolischer Berufung auch aufwachsen können. Aber wenn sie dann soweit sind, werden sie den apostolischen Dienst nicht innerhalb der Gemeinde tun, sondern für andere Gemeinden. Und auch das Evangelistische muss nicht unbedingt in der Gemeinde vorhanden sein, sondern da kommt der Evangelist. Und was tut der? Der evangelisiert nicht, sondern der bringt die Last Gottes für die Verlorenen, das Herz von Jesus, dem Retter, dem Erlöser, in die Gemeinde. Pflanzt das ein und dann sind die Evangelisten am Arbeitsplatz und sie stehen für Jesus und sie wissen, wie man Menschen zu Jesus führt. Das ist die Aufgabe des Evangelisten. Wir machen heute Evangelisten, ja, komm und halt eine Evangelisation. Das ist völlig verkehrt. Die sollen nicht evangelisieren, die sollen die Last Gottes in die Herzen transportieren, damit die Gemeinde eine Sicht bekommt für die Verlorenen und dann anfängt im Gebet zu kämpfen für die Verlorenen und dann im Alltag, in der alltäglichen Situation, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, dann für Jesus zu stehen. Nicht Zeugnis zu geben, sondern Zeuge zu sein. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Ja? Jemand, der neu bekehrt ist und der noch Kettenraucher ist, der kann auf dem Marktplatz stehen und wir sagen, gib mal ein Zeugnis. Aber er ist kein Zeuge. Verstehst du? Okay. Ja. Ach so, und dann habe ich natürlich noch vergessen, diese Ältesten sind rechenschaftspflichtig in ihrem Dienst vor der gesamten Gemeinde, in dem, was sie tun, wie sie es tun, was sie lehren und so weiter. Und wenn sie klug sind, sie unterstellen sich einem apostolischen Dienst, der von draußen kommt und eine Aufsicht übt und sie berät, ihnen beisteht als Freund, nicht als Bezirkssheriff einer Denomination. Ja, du bist jetzt in dieser Stadt und da gibt es diese Region von deiner Konfession und da gibt es auch irgendwie einen Gebietsleiter. Ich meine nicht sowas, sondern Menschen, die Gott wirklich gesalbt hat, diesen Dienst zu tun. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und sie lassen sich beraten, sie lassen sich korrigieren, wie wir das sehen in der Schrift. Sie sind auch die, die schlichten, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Gemeindeleuten und einem oder mehreren Ältesten. Und das, was sie sagen, das gilt, das ist das letzte Wort. Nicht das, was der Pastor sagt. Das ist ja heute das Problem in charismatischen Gemeinden. Der Pastor ist in Personalunion der Angeklagte, der Richter und der Henker in einer Person. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das geht ja gar nicht. Ja? Sondern wenn er der Beschuldigte ist, dann muss doch jemand anders kommen und dann hört er die Ankläger und dann hört er den Beschuldigten und dann in der Weisheit Gottes, in dieser apostolischen Salbung, macht er einen Spruch. Das ist, was wir sehen im Neuen Testament. Ja? Gegen einen Ältesten, nimm nicht Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Ja? Und du musst es tun in der Furcht Gottes, nicht nach Gunst. Paulus hat ihm das so massiv eingeschärft. Da geht es nicht um Freundschaft. Und das ist der liebe Älteste, der hat die große Villa mit dem Swimmingpool, da steige ich immer gerne ab. Aber wenn ich jetzt sage, er muss Buße tun, dann wird er mich nicht mehr einladen, dann muss ich jetzt vorsichtig sein. Nein, kein Taktieren, sondern wirklich unparteiisch vom Heiligen Geist Weisheit bekommen. Das ist Teil dieser Salbung, die er hat. Timotheus war geschickt, trainiert und dann geschickt im apostolischen Auftrag von Paulus und konnte so dienen. Ja, und das ist ganz, ganz, das ist völlig neu im Vergleich zu dem herkömmlichen, jahrhundertealten Pastorenmodell. Ja? Und nur dieses Team kann die verschiedenen Begabungen erkennen und fördern und entwickeln. Ja, als Lehrer, ich kann Menschen erkennen. Ich brauche nicht lange in einer Gemeinde und gucke und ich sehe, wo sind Lehrer. Und ich kann Lehrer ermutigen und ihnen helfen und Weg bereiten, dass sie in ihren Dienst hineinkommen. Ein Lehrer bringt Lehrer hervor. Ein Hirte bringt Hirten hervor. Ja? Und ein Hund zeugt keine Kaninchen, sondern Hunde. Ja? Und nur jedes bringt hervor nach seiner Art. Und alleine deswegen braucht es diesen Dienst in der ganzen Palette, weil wir haben nicht alle. Du siehst es ja, wir haben es ja jahrzehntelang vorgemacht bekommen. Da ist der Leiter Evangelist und die ganze Gemeinde ist evangelistisch. Keine Seelsorge, kein Hirtendienst, kein gar nichts. Ja? Oder der Leiter ist Lehrer und die ganze Gemeinde ist lehrmäßig schwer lastig und es ist keine Evangelisation und es fehlt einfach. Und deswegen brauchen wir Team, um die verschiedenen Begabungen freizusetzen, die schon da schlummern und die entdeckt werden müssen. Das ist überhaupt eine der Hauptaufgaben von Ältesten, neben Schutz zu geben und den Geist der Furcht des Herrn herabzubeten auf die Gemeinde, Menschen in ihre Berufung freizusetzen. Ja, erstmal ihnen den Rucksack abzunehmen und dann ihnen zu helfen, hineinzukommen in ihre Berufung. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Nicht nur den Laden am Laufen halten, sondern Dienste freizusetzen, Dienste zu entwickeln, Menschen zu ermutigen, in das hineinzugehen, was Gott für sie hat. Ein ganz wichtiger Punkt. Okay, das war in Kürze dazu.
Noch eine Frage. Womit dürfen schriftorientierte Christen jetzt auf die Endzeit bezogen rechnen? Mit einer globalen Erweckung oder mit dem großen Abfall?
Mit beidem.
Mit beiden.
Finsternis über den Völkern, aber über dir geht die Herrlichkeit des Herrn auf. Ja? Und das ist das Problem. Die Evangelikalen sehen nur das Schlimme und der Antichrist und all dieses. Und sie können nicht sehen, dass hier auch von einer globalen Erweckung die Rede ist. Johannes hat sie gesehen, eine riesige Schar von Menschen, die sich bekehren in dem, was die Bibel und was Jesus nennt, die große Trübsal. Das sind die letzten, je nachdem wie du siehst, 7 oder 3,5 Jahre. Und in dieser Zeit wird es die große Ernte geben. Und zwar aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk, also auch aus Deutschland. Ja? So beides kommt. Es kommt die Herrlichkeit auf die Gemeinde, was kombiniert sein wird mit massiver Verfolgung. Je größer die Herrlichkeit wird, umso größer wird der satanische Widerstand werden, die Verfolgung werden und Märtyrertum ist Merkmal der Endzeitgemeinde, der Brautgemeinde. Ja? Aber in einer siegreichen Gesinnung nicht, oh weia, wir müssen leiden und vielleicht einige von uns müssen auch irgendwie ihr Leben lassen, das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, sondern in einer siegreichen Gesinnung. Sie haben Jesus, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, weil sie Jesus mehr geliebt haben. Sie haben, eher erlaube ich, dass mein Leben zu Ende kommt, als dass ich Kompromisse mache. Ich werde keine Kompromisse machen. Und diese Entschiedenheit kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Die kommt nicht aus Charakterstärke, die man so natürlicherweise mitbringt. Und darum ist es so notwendig, dass wir wirklich Jesus kennenlernen, weil nur Liebe zu Jesus macht uns fähig, die größten Opfer zu bringen.
Ich habe auch noch mal eine Frage. Man sieht ja jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, dass meiner Meinung nach die Gehorsamkeit der Staatskirchen, der etablierten Gemeinden doch relativ weit geht, finde ich. Wie weit sollte Gehorsamkeit gegenüber der Obrigkeit gehen? Und wann sollte sie aufhören?
Well, das Wort Gottes sagt, wir sollen der Obrigkeit uns unterordnen oder untertan sein. Ja? Jetzt ist die Frage, als jetzt zum Beispiel den Aposteln am Anfang verboten wurde, im Namen Jesu zu predigen und sie das trotzdem getan haben, waren die jetzt Rebellen? Waren die nicht mehr untergeordnet? Doch, Aber Unterordnung heißt nicht, ich tue all das, was gesagt wird. Ich habe immer noch den Respekt, das ist die staatliche Autorität. Aber in diesem Falle gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in einer nicht rebellischen Haltung sagen sie, sorry, wir können nicht anders. Wir müssen das tun, was Jesus uns gesagt hat, weil er ist unser Herr und wir gehören ihm und wir gehören nicht dem Staat. Ja, so in einer Haltung der Unterordnung kann man doch bestimmten Dingen sich widersetzen. Ja, und das ist dann nicht Rebellion aus Gottes Sicht. Ja, das würde zwar der Staat dann so bewerten, aber das ist sein Problem. Das können wir nicht verhindern, müssen wir auch nicht. Ja, aber das ist schon wichtig, dass wir wirklich da den Schwerpunkt setzen. Gott hat immer die erste Priorität. Ja, und das ist eine Chance oder ein Segen dieser Corona-Geschichte, dass wir jetzt zum ersten Mal als Gemeinde hier im Westen nachdenken müssen, ja, wie ist das eigentlich mit der Obrigkeit und wie verhält sich das und wo sind da die Grenzen und wie geht das alles? Das war ja nie eine Frage. Jedenfalls nicht im Großen und Ganzen, vielleicht für Einzelne schon, aber im Großen und Ganzen haben Gemeinden mit diesem Thema sich gar nicht beschäftigen müssen. Jetzt müssen sie. Ja. So, das ist ein Segen. Gott drängt uns dazu, jetzt mal unsere Hausaufgaben zu machen und ins Buch zu gucken und nachzuholen, was wir bis jetzt versäumt haben. Und das ist ja erst der Anfang des Konfliktes. Da kommt ja noch viel, viel mehr. Ja, okay.
Ich bin's nochmal.
Ja, hallo Ralf.
Die Corona-Sache ist natürlich sehr wichtig, aber ich wollte nochmal anschließen, was du vorhin gesagt hast. Dieses apostolische Team. Wo kommt das her? Weil viele Gemeinden sind ja unabhängig, die gehören keinem Bund an. Wo finde ich dieses apostolische Team?
Nicht im Anzeigenteil von christlichen Zeitschriften. Ich glaube, dass es so geht. Es ist ja alles ein Prozess. Ja, ich sage ja, wir sind in diesem Prozess der Wiederherstellung und das Amt des Apostels sehe ich noch in der Zukunft, das ist nicht wiederhergestellt. Ja? Und so wie es Leute gibt, die können prophezeien, die sind aber keine Propheten. Ja? So glaube ich, dass auch Gott, weil er diese neue Ära jetzt vorbereitet, er betont Ältestenteam und gleichzeitig trainiert er Menschen im apostolischen Dienst. Ja? Und wenn man sich in der geistlichen Landschaft umschaut, dann, wer sucht, der findet, wird man entdecken, dass es hier und da Leute gibt, die schon in diesem Dienst Erfahrungen gesammelt haben, nicht im vollen Sinne des Wortes Apostel sind, aber die doch eine Weisheit haben, die Dinge verstehen über Leiterschaft, Team, ein Team zu führen und so weiter. Und dann guckt man, okay, was machen die und was sind die Resultate von ihrem Dienst und wie führt dann der Herr? Aber erstmal, der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, ohne das können wir nicht weitermachen. Wir machen seit 40 Jahren charismatische Gemeinde und das Modell funktioniert einfach nicht. Es hat eine Weile funktioniert, aber es funktioniert schon lange nicht mehr. Und das liegt daran, dass Gott weitergeht, dass jetzt starke Betonung ist auf Ältestenteam. Und es ist in diesem Prozess der Wiederherstellung so, wenn Gott neue, sage ich mal salopp, neue Wahrheiten auf den Markt wirft, wobei das ja nicht neue sind, das sind ja die uralten, ja, Ältestenteam, dann erwartet er, dass wir da mitgehen. Und wenn die neuen vorhanden sind und wir weigern uns und bleiben beim Alten, dann wird das Alte immer stinkiger und immer schwieriger und immer knirschiger und wird immer weniger funktionieren. Und das Neue wird immer deutlicher hervorkommen. Und in diesem Übergang sind wir jetzt gerade. Ja? Und es gibt Gemeinden, die funktionieren ganz anders als die typische pfingstlich-charismatische Gemeinden und die boomen und die wachsen und da werden Menschen herangereift und werden wirklich vorbereitet für Dienste und fantastische Dinge passieren, die ich in 40 Jahren in charismatischen Gemeinden nie gesehen habe. Ja. So, wir sind in einer Übergangsphase. Das wird in 10, 20 Jahren sicherlich ganz anders aussehen und viel, viel deutlicher sein. Ja. Aber grundsätzlich auf deine Frage, wer sucht, der findet.
Ich habe mal eine Frage. In den 80er, 90er Jahren hat man immer gehört, Gemeindewachstumskonferenzen, so in der charismatischen Szene. Das hört man heute gar nicht mehr so den Schwerpunkt, habe ich den Eindruck.
Und was ist die Frage?
Ja, wie sieht denn das heute aus mit diesen Ja, die Gemeinde, haben die sich da verkalkuliert oder da gab es immer dann Gemeindewachstumskonferenzen und so und ich meine, heute hört man das Thema gar nicht mehr so.
Ich würde sagen, man ist ernüchtert und man hat festgestellt, dass das nur ein Hype war, der gar nicht vom Heiligen Geist war, der hat nicht funktioniert und jetzt ist keiner mehr auf der Welle. Aber jetzt sind sie auf anderen Wellen, die jetzt interessanter sind. Und so werden viele, viele Gläubige verheizt, indem sie auf immer wieder irgendwelche neuen Wellen aufsetzen und versuchen, mit denen zu surfen. Und irgendwann muss der Punkt kommen, hier haben wir alles, was wir brauchen. In diesem Buch und in der Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist unser Handbuch. Und es geht nicht um ein zahlenmäßiges Wachstum, es geht um Qualität. Und Qualität wird im zweiten Schritt die Zahlen hervorbringen. Und diese ganze Idee, größer ist gesegneter, ist total weltlich. Ich kenne Gemeinden, die haben ein hohes geistliches Niveau, aber die sind völlig unbekannt. Und es gibt große Gemeinden, die sind sehr bekannt und sie haben so ein niedriges Niveau. Und es fehlt hinten und vorne. So, Gemeindewachstumsstrategien. Die Gemeinde, heißt in der Apostelgeschichte, mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist Gemeindewachstumsstrategie. Und die funktioniert auch. Und das ist keine Welle, die mal für ein paar Jahre geritten wird und dann muss man wieder absteigen und umsteigen, sondern das funktioniert. Ja, okay.
Gibt es noch Fragen? Achso.
Kurze Frage. Wir glauben ja an die Geistesgaben, und zwar so wie der Geist sie austeilt. Aber um welche Gabe dürfen oder sollen wir gezielt beten, jetzt gerade in der Endzeit, wir als Gemeinde? Was haben wir so dringend nötig, um klar zu bleiben, um auf der Spur zu bleiben, um effektiv zu bleiben und dem Feind nicht auf den Leim zu gehen?
Ich denke, wir brauchen alle Gaben, die im Wort beschrieben sind. Ja. Aber was wir sehen können vom Text her, dass es Sprachenrede, Auslegung und Weissagung oder prophetische Rede sozusagen als Garantie gibt, als etwas, was jeder Gläubige erreichen kann. Du kannst nicht hingehen, du kannst beten für Geistunterscheidung oder für Wort der Weisheit, aber du hast keinen Schriftbeleg, um zu sagen, Gott, das hast du mir zugesagt. Aber Sprachenrede ist, was Gott jedem Neubekehrten schenken möchte. Und Paulus sagt, wer in Sprachen redet, der soll beten, dass er es auch auslegt. Und dann sagt er, ihr könnt alle weissagen, mit einer Einschränkung der Reihe nach, bitte. So, alle können weissagen. Und das sind die Startgaben, um hineinzukommen in diesen ganzen Bereich und dann andere Dinge auch zu erleben. So, ich denke, damit fängt es an. Ja, und wenn Leute dann sagen, die so Gegensprachengebet sind, ja, das ist ja die niedrigste Gabe. Ich sage, genau deswegen musst du damit anfangen. Ja?
Ja.
Meine Frage an dir ist, Paulus sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Wie kann ich das praktisch verstehen? Wie kann ich das prüfen, was ich höre, dass es wirklich von Gott ist und dass ich das Gute dann für mich behalte? Wie machst du das auch?
Du meinst jetzt prophetische Rede oder was meinst du jetzt?
Ja, auch im Bereich von Predigt und sowas. Ich meine nicht nur prophetische Rede, sondern auch ja. Predigt und
okay.
Botschaften.
Ja, sehr gute Frage. Ihr irrt, sagt Jesus, weil er die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist. So, was wir brauchen, um nicht mehr im Irrtum zu sein, um nicht mehr verführbar zu sein, wir müssen die Schrift kennen und wir müssen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben und kennen. Der Heilige Geist will uns ja in alle Wahrheit führen. Ja? Wie viele Leute habe ich erlebt, die mir das so berichtet haben, als ihnen das schmackhaft gemacht wurde, der Roman Die Hütte, und sie das dann mal auf Empfehlung von anderen gelesen haben und sagen also nach den ersten 30 Seiten alles in mir, ich will das nicht. Aber sie haben nicht verstanden, das war der Heilige Geist. Und dann kommen andere und sagen, da musst du durch und ignoriert das und das ist noch gut, das Beste kommt wieder da hinten. Ja? Statt zu wissen, weil, wie der Heilige Geist sich anfühlt, wenn er sich in uns bewegt, wenn er in uns sich meldet. Ja? Und dann darauf einzugehen. Ja? Ich bekomme sehr viele Lehren in Form von Büchern oder MP3 oder Videos und alles Mögliche und alle wollen, dass ich das lese oder angucke und so weiter, da habe ich gar nicht die Zeit dazu. Das kann ich gar nicht. Da müsste ich Vollzeitprüfer von Sachen werden, was Leute mir zuschicken. Aber Gott hat mir Dienste gegeben, an denen ich mich orientieren soll, von denen ich lernen soll, von denen ich Inspiration hole. Und das ist meine erste Priorität. Und dann vielleicht noch ein bisschen, manchmal, wenn ich denke, ich sollte es doch machen, dann mich damit zu beschäftigen. Aber der wichtige Punkt ist immer, wirklich zu glauben, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und du kannst, ohne argumentieren zu können, ohne beweisen zu können, dieses Zeug taugt nichts, kannst du wissen, das ist nichts für mich. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Es gibt bestimmte Dinge, die hoch im Kurs sind und große Massen sind begeistert. Von denen habe ich noch nie ein Buch gelesen, noch nie eine Predigt gehört. Und alles in mir sagt, also hofft der Heilige Geist, spricht dann auf Englisch, don't touch it. Rühr es gar nicht erst an. Finger weg. Und das erlebe ich seit Jahrzehnten und ich bin immer gut damit gefahren und habe noch nie bereut und nie erlebt, dass ich diese Warnung in mir habe oder sag, rote Lampe geht an oder was und hinterher sage ich, Mensch, hätte ich mal doch da reingeguckt, hätte ich mal doch, da habe ich ja irgendwas ganz Wesentliches verpasst. Der Heilige Geist weiß, was gesunde Speise ist. Und wenn wir uns ihm unterordnen und von ihm lernen wollen und ihm gehorchen, dann wird das immer deutlicher und immer sensibler. Das geht heute bei mir so, jemand gibt mir ein Buch und sagt, ganz tolles Buch, musst du lesen. Und eben mir sagt, das liest du nicht. Ich mache nicht mehr das Buch auf. Kannst sagen, es ist arrogant. Aber das funktioniert seit Jahrzehnten und ich bin gesegnet und ich brauche das nicht. Ja, so, wir müssen den Heiligen Geist kennen. Er irrt, weil er die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ja? Freunde von mir damals in der Jesus People Szene haben sich bekehrt, die hatten von nichts eine Ahnung, keinen Kontakt mit Gemeinde, keine Theologie, kein gar nichts und nichts. Und eines Tages lag auf dem Tisch, keiner wusste, wo es herkommt, lag das Buch Mormon da. Und weil das auch so ein schwarzes Buch ist, ja, die haben gedacht, das ist Bibel Teil 2. Die wussten ja von gar nichts. Ja? Haben ja bis vorgestern noch gekifft und sonst irgendwas gemacht. Jetzt waren sie auf einmal Christen, aber erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie dachten, okay, dann lesen wir jetzt beides. Dann lesen wir jetzt Bibel und Buch Mormon. Und sie haben ganz klar als ganze WG den Impuls gehabt, das ist nicht von Gott, das muss in den Ofen. Sie wussten nicht, was Mormonen sind. Sie wissen nicht, was die Lehre der Mormonen sind. Aber der Heilige Geist hat sie bewahrt. Das ist, was wir brauchen. Wir können nicht immer alle Dinge in letzter Tiefe analysieren und verstehen und sagen, da ist jetzt der Fehler, um anderen was zu zeigen, um anderen zu beweisen, dass das verkehrt ist. Wir brauchen erstmal Schutz für uns selber. Und wir lernen den Heiligen Geist kennen. Und Jesus hat versprochen, der führt uns in alle Wahrheit. Und ein Teil dieser Wahrheit ist auch, welche geistliche Nahrung ist gesund und welche ist nicht gesund. Und das ist das große Problem heutzutage, dass zu wenig Vertrauen und Hingabe im guten Sinne, nicht im Sinne von Militärkadavergehorsam, aber im Sinne von, hey, das sind meine Ältesten, die hat Gott gesetzt, mich zu leiten. Und wenn ich jetzt irgendwie interessante Dinge finde da im Internet über die Illuminati und über den Antichrist, meine Güte, was gibt's da alles für ein Zeug? Dann werde ich nicht auf jedes Ding anspringen, sondern ich gehe zu meinen Ältesten, guck mal, das habe ich hier gefunden, was denkst du darüber? Und sag, Und der braucht nur mit den Augenbrauen zu zucken. Okay, danke, reicht mir schon. Und du wirst das nicht gucken. Aber wir haben zu viele Leute, die keine Unterscheidung haben und die auf eigene Faust in YouTube unterwegs sind. Und die finden mit schlafwandlerischer Sicherheit den größten Blödsinn und verbreiten das dann noch in der Gemeinde und geben das weiter und so weiter, weil sie nicht anerkennen, dass sie geistliche Analphabeten sind und dass sie den Schutz der Ältesten brauchen. Ihr lieben Ältesten sind uns zum Schutz gegeben. Sie bewahren die Herde vor den Wölfen. Nicht Leute, die den Herrn und seinen Geist und das Wort nicht kennen. Und da haben wir ein Riesenproblem. Es ist fast noch schlimmer, nach meinem Eindruck, drüben in der russischsprachigen Welt, was da alles kreucht und fleucht und wie Leute da, weil ihnen das, was ihnen geboten wird, nicht ausreicht und sie suchen das Abenteuer, sie suchen das Fantastische, sie suchen das, die Abkürzung, sie suchen die spektakulären Dinge, wo man mit drei Klicks irgendwie zum geistlichen Superhelden wird oder so etwas. Und das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Und Paulus benutzt diesen Ausdruck, gesunde Speise, gesunde Lehre. Und solange jemand nicht in der Lage ist, gesunde Lehre von ungesunder Lehre zu unterscheiden, gebe ich ihm immer den Rat, halt dich an deine Ältesten. Bring dieses Buch und sag, was denkst du, soll ich das lesen oder nicht? Er sagt, lass das sein, lies das hier. Da bist du auf der sicheren Seite. Aber zu viele Leute denken, ich kann gucken, was ich will. Ja, kannst du auch, aber die Konsequenzen trägst du. Ja? Und die Verwirrung nimmt immer mehr zu. Und wir haben viele, viele Leute, die überhaupt keinen Plan haben. Viel schlimmer als vor 20 Jahren. Es ist wirklich eine Gefahr, wirklich. So groß der Segen auch im Internet ist und wir den auch hier benutzen, ja. Aber kranke Lehre bringt kranke Gläubige hervor. Das kann noch so gut aussehen und noch so glitzern und noch so interessant sein. Lass uns herausfinden, was ist gesunde Lehre. Und Paulus gibt uns diesen großen Hinweis, gesunde Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Das ist das entscheidende Merkmal. Wenn eine Lehre nicht mehr Gottesfurcht in dir produziert, mehr Verlangen, Gott zu lieben, Gott zu ehren, ihm zu gehorchen, egal was dein Verstand sagt, ja, wenn eine Lehre das nicht hervorbringt, ist sie nicht gesund. Punkt, fertig, aus. Egal wie viele Zeichen und Wunder da sind und wie viele Tausende von Leuten und wie groß das Gebäude, das sind alles keine Kriterien. Oder wie oft jemand im Himmel war oder von den Toten auferstanden ist oder was auch immer. Was da heute alles für Sachen angeboten werden, um eine Lehre, die fragwürdig ist, zu legitimieren. Ob eine Lehre akzeptabel ist, sagt das Wort und der Geist und nicht Erfahrungen. Und nicht, wie viele Leute sich bekehrt haben und wie groß das Gebäude ist oder wie viel Heilungen passieren und so weiter. Das ist kein Kriterium. So.
Hartwig,
sehr gute Frage. Danke.
Hartwig, ich habe eine Frage. Ich bin's.
Schön laut.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Gemeinde darf kein Älteste wählen?
So habe ich es nicht formuliert, sondern ich habe gesagt, die neutestamentliche Gemeinde hat keine Ältesten gewählt, sondern die Ältesten wurden von den Aposteln gewählt. Sie wählten ihnen Älteste. Also die Apostel haben die ausgewählt und nicht die Gemeinde hat gewählt.
Da bin ich
deswegen habe ich nicht gesagt, ihr oder irgendeine Gemeinde darf das nicht. Ich sage, was neutestamentliche Gemeinde ist und dahin geht die Reise und so wird das in Zukunft aussehen. Das ist, was ich gesagt habe.
Das ist für mich ein bisschen unklar. Zum Beispiel kommt einer Fremde, woher kann er das wissen, welche Leute bei uns in die Gemeinde passen für so einen Dienst?
Bitte was?
Welche Leute von uns passen für so einen Dienst? Ich bin einverstanden, da muss nicht ein Pastor sein, da muss ein Team sein. Aber wenn einer kommt und wir brauchen jemanden, woher kann er das wissen, dass er ist für diesen Dienst fähig?
Das ist Teil der apostolischen Salbung. Und er wird nicht kommen und ist jetzt da und nominiert irgendwelche Nobodies und alle sagen, was der, das wäre der Letzte, auf den ich gekommen ist. Der ist doch nicht blöd, der guckt doch, wo sind Menschen mit gutem Ruf, die sich bewährt haben über Jahre, die ein Herz haben für die Gemeinde, die nicht einen Posten suchen, die nicht groß und berühmt und anerkannt werden wollen, sondern die wirkliche Diener sind, die demütig sind. Der weiß doch, nach welchen Kriterien er gucken muss. Ja? Und er kommt nicht als Fremder und sagt, okay, hier stehe ich, also du und du, ihr seid jetzt Älteste. So funktioniert es ja nicht. Er ist ja Freund der Gemeinde, er sitzt mit der Gemeinde, er wird Gemeinschaft haben mit vielen Leuten, er ist in den Häusern, er hört, wer hat einen guten Ruf. Das gehört alles mit dazu.
Okay, dann bin ich einverstanden.
Verstehst du?
Sonst war ich
nicht so vom Schreibtisch her irgendwie oder so, ja, so aus blauem Dunst. Sondern das ist ja eine Beziehung. Apostolischer Dienst ist Freundschaft mit der Gemeinde. Und das ist nicht, wir haben jetzt einen Apostel, der kommt jetzt, ihr kennt ihn nicht und ihr werdet ihn auch nie kennenlernen, aber der ist jetzt der Apostel. So funktioniert das nicht. Ja? Okay? Gute Frage, danke.
Ja, ich hatte das jetzt, eine Frage gab es auch im Internet und das war auch eine Frage von mir, die steht nämlich vorne. Was ist an dem Buch Die Hütte schlecht? Also das Buch selbst habe ich nicht gelesen, aber wir haben vor 2 Jahren ungefähr einen Hauskreis bei uns zu Hause angefangen, weil meine Schwester sich bekehrt hat und auch eine Nachbarin. Und ich hatte den Film mal gesehen auf Empfehlung meiner Eltern und ich hatte am Anfang auch ein bisschen Bauchschmerzen, habe aber doch gesehen, dass Menschen, die Gott vorher überhaupt nicht kannten, damit irgendwie anknüpfen konnten. Und ich habe das dann im Hauskreis zum Beispiel, ich glaube, Katrin, an dich sogar, ne? Sogar auch empfohlen, habe gesagt, schau dir das mal an und dann könnte man sich darüber unterhalten. Also ich habe jetzt nicht gesagt, der ganze Film ist tadellos super, aber es gab 1-2 Stellen, die mir wirklich als wiedergeborener Christ zugesagt haben und die eine gute Grundlage gebildet haben, mit Menschen einfach zu diskutieren und denen vielleicht gewisse Sachen zu erklären. Also was siehst du jetzt an dem Buch oder an dem Film problematisch?
Also, obwohl dieses Buch ein Roman ist, behauptet oder beansprucht der Autor im Nachtrag, dass es seine Absicht war, ein korrektes Bild von Gott zu zeigen. Und genau das tut dieses Buch nicht. Es malt einen Gott, der ein Gott der Esoterik ist, aber nicht der Gott der Bibel. Ja? Wenn also zum Beispiel da, ich glaube, der Hütten-Jesus sagt, mein Lieber, wir haben noch niemals irgendetwas von dir oder von irgendeinem Menschen erwartet. Ist das gute Nachricht für das Fleisch, aber das ist nicht das Evangelium. Gott ist Gott, Gott ist Gebieter, Gott ist König, nicht nur Retter und er erwartet eine Menge von uns. Er gibt uns die Gnade zu tun, was wir tun sollen, aber doch bleibt es unterm Strich, er erwartet Dinge von uns. Und die Idee seiner Liebe bedeutet, er lässt uns in Ruhe und er erwartet nichts von uns. Ist total konträr zum Gott der Bibel, der alle Menschen gebietet, zum Beispiel Buße zu tun. Der macht nicht Vorschläge, sondern der gebietet, der erwartet, dass wir Buße tun. Und wer dem sich widersetzt, der wird zur Rechenschaft gezogen. Und dann nach der Bekehrung, dann geht es jetzt erst los mit dem ganzen Programm des Trainings und der geistlichen Reife und so weiter. So, das ist eins der Hauptmerkmale. Ich habe mich eine Weile sehr damit beschäftigt, habe aber die ganzen Originalzitate jetzt im Moment gar nicht mehr präsent. Das ist schon viele Jahre her. Aber es gibt eine ganze Reihe von Zitaten aus diesem Buch, die angeblich Jesus oder der Vater sagt, die sind nicht in Übereinstimmung mit dem, was die Bibel sagt. Ja? Und es ist immer die Frage, ja, bekehren sich Menschen zu dem Gott der Bibel oder sind das Esoteriker, die einfach irgendwie jetzt einem Christ ein bisschen christlich angehaucht sind? Ja? Also was das Gottesbild angeht, das ist die entscheidende Frage. Wie ist der Gott der Bibel? Ja. So, ich könnte zu Hause meinen Unterlagen nachgucken, könnte dir noch ein paar Zitate hinterher schicken, wenn du möchtest, wo ich zeige, das ist, was der Roman sagt und das ist, was die Bibel sagt. Ja? Und da wird eben nicht ein korrektes Bild von Gott gemalt, sondern das fängt ja schon an damit, Jesus ist der beste Weg zum Vater. Ja, was heißt denn das? Die A2 ist der beste Weg von Berlin Richtung Hannover, aber ich könnte auch Landstraße fahren. Jesus ist nicht der beste Weg, er ist der einzige Weg. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ein himmelweiter Unterschied. Ja? Und deswegen ist ja auch dieser William Young so mit offenen Armen in der Esoterikerwelt angekommen. Wenn er das Evangelium verkündete, die hätten den ausgebuht. Ja? Stattdessen haben die den gefeiert. Ja? Also, wer ist Gott? Was ist das Wesen Gottes? Wie sieht die Liebe Gottes aus? Das sind die entscheidenden Fragen. Wie geht Gott mit Menschen um? Ich bestreite nicht, dass es auch eine Menge brauchbarer biblischer Aussagen in dem Buch gibt. Das bestreite ich nicht. Ja? Aber der Teufel ist ja nicht blöd. Er mischt das tödliche Gift in eine wohlschmeckende Speise. Er sagt ja nicht, das ist jetzt hier Gift pur, guten Appetit. Ja? Sondern er mischt die tödliche Dosis in eine interessant aussehende Speise. Aber doch wirst du daran verrecken. Ja.
Hartwig, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar gibt es ja gerade jetzt in der letzten Zeit immer noch so verstärkt, so diese Entrückungslehre rückt immer mehr im Vordergrund halt. Und es gibt viele, die sagen, die Gemeinde wird vor der Trübsal entrückt. Hartwig, was sagst du dazu? Was ist deine Meinung?
Ich würde erst mal sagen, es ist nicht so wichtig, was meine Meinung ist, sondern was dieses Buch sagt. Das wäre erst mal das Erste. Dann würde ich sagen, es gibt keine Schriftstelle in der ganzen Bibel, die von zwei Wiederkommen Jesus spricht. Keine einzige. Sondern das ist alles hineingedeutet oder hier steht was, das könnte man so verstehen. Es gibt keine einzige Schriftstelle, die sagt, Jesus kommt zweimal wieder. Sondern Jesus ist gekommen in Bethlehem und Jesus wird einmal wiederkommen, Punkt, fertig, aus. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Das ist, was Paulus gelehrt hat. Und wir sehen ja im Buch von Offenbarung, wir sehen in der Lehre der Apostel massive Aufforderungen zum Wachsen in Geduld, im Ausharren, Leidensbereitschaft und so weiter. Wofür brauchen wir das alles, wenn wir angeblich entrückt werden, wenn hier alles ganz dicke kommt? Da lese ich, wer ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und nicht, macht euch keine Sorgen, bevor es hier dicke kommt, Jesus kommt und er holt euch hier raus. Ich sehe das nicht. Ja? Und es ist eindeutig von der Lehre her so, die Verwandlung der Gläubigen, wo sie den neuen Geistleib bekommen, geschieht in der Entrückung. Und die Entrückung geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Matthäus 24, ja, der Mond, die Sonne werden ihren Schein verlieren. Und dann wird der Herr kommen mit der Stimme der Posaune und wird die Auserwählten von den Enden der Erden versammeln. Am Ende der Trübsal. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Und dasselbe hat Paulus gelehrt. Er sagt, bevor Jesus wiederkommt, kommen zwei Dinge. Der Abfall, und das heißt für mich in Klammern, aus dem kommt ja die Hure. Und der Antichrist. Diese beiden Dinge müssen passieren, bevor Jesus wiederkommt. Für was werden Gläubige instruiert? Hey, achtet drauf, es wird der Antichrist kommen, wenn wir den gar nicht mehr miterleben. Ja? Aber mein Hauptargument wäre, es gibt keinen einzigen Bibelvers, der es klar lehrt, sondern es gibt nur eine Fülle von Schriftstellen, die, wenn man unbedingt will, so verstehen könnte. Aber das ist dann hineingelesen, das ist nicht die Aussage des Textes, sondern ich will den jetzt so verstehen. Ja? Und kleiner Tipp noch, in wenigen Wochen oder sagen wir mal vielleicht 2-3 Monaten, keine Ahnung, aber ungefähr in absehbarer Zeit, wird ein Buch herauskommen von Michael Brown und Craig Keener. Ich glaube, so heißt er, weiß gar nicht genau. Heißt er so, Jan? Craig Keener. Sein bekannter Theologe in den USA, und das Buch heißt Keine Angst vorm Antichrist, warum ich nicht an eine Entrückung vor der Trübsal glaube. Und das würde ich euch sehr empfehlen, das wird vom Glaubenszentrum herauskommen, und das mal zu studieren. Und da sind eine Fülle von, ich denke, ausreichend Argumente drin, um diese Pre-Trib-Geschichte zu widerlegen und zu sagen, Freunde, es ist nicht in der Bibel, es ist ein Mythos. Das ist durch Filme und Romane publik geworden und das kommt von Darby 1830. Vor 1830 hat niemand in der Christenheit das gelehrt und geglaubt. Niemand hat das geglaubt. Und jetzt auf einmal wissen wir etwas, was die Apostel und die erste Gemeinde nicht gewusst hat. Ich glaube sowas nicht. Okay, das ist jetzt nicht so ein ganz starkes Argument, aber ich finde es auch wichtig zu sehen, ja, wieso kommt auf einmal diese Lehre da raus? Und das war ja auch ein ziemlich hundsgemeiner Trick von Scofield, das in die Fußnoten in der Bibel zu tun. Und dann sagen die Leute, das habe ich aber in meiner Bibel gelesen. Nein, du hast nur die Fußnoten von Scofield gelesen und du denkst, es steht in der Bibel. Es steht nicht in der Bibel, es steht in der Fußnote. Ich finde, es ist nicht seriös, Bibeltext und Kommentare zu vermischen. Das ist nicht seriös. Ja?
Ich habe mal noch eine Frage.
Okay.
Es steht ja in Offenbarung auch von dem Weib, dass ein Mann baren Sohn gebührt und der Sohn wird weggenommen und das Weib flieht in die Wüste. Damit hat man ja auch oft mit der Entrückung, das sind die Überwinder, die den Satan, die werden dann entrückt und das Weib wird in die Wüste. Und das ist auch zum Teil auf Israel gemeint. Wie ist denn das da? Da tun sie sich auch auf die Entrückung mit berufen.
Ich denke, Hartwig, dass, vielleicht ganz, ganz kurz. Du hast 5-6 Minuten, bitte. Und das
ich
war's
denke,
dann.
Das okay. würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir auf all diese einzelnen Dinge eingehen. Da müsste man dann wirklich sagen, komm, jetzt machen wir nur dieses Thema und da brauchen wir dann ein paar Stunden dafür. Das ist eben auch eine Frage der Interpretation. Da steht eben nicht, die Gemeinde wird entrückt werden, sondern wir möchten das dann da hineinlesen. Ja? Und da muss man immer gucken, ja, was sagt der Text und was denke ich, was der Text sagen sollte. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und oftmals lesen wir den Text durch die Brille unserer Prägung oder unserer Lehre, die wir schon bekommen haben. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein und sagen, ja, was steht denn da wirklich, was sagt der Text und was ist nur meinetwegen auch die gebräuchlichste und häufigste Interpretation dieses Textes. Und eine Interpretation ist eben nicht identisch mit dem Text. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Aber das sprengt jetzt wirklich den Rahmen, diesen Punkt hier theologisch. Da müssen wir wirklich tief hineingehen. Und das kann ich jetzt auch nicht so in dieser Situation. Ja? Aber wartet doch ein bisschen ab. Holt euch dieses Buch. Das ist nach meinem Wissen das erste Mal auf Deutsch. Na, es gab schon mal vor Jahren ein anderes, wo auch Pre-Trib auseinandergenommen wurde. Aber okay, und dann gucken wir weiter. Wenn dieses Buch da ist und gucken uns diese Argumente an, es gibt auch im Englischen, David Pawson, ist der euch ein Begriff? David Pawson, ein exzellenter Bibellehrer, hat ein, finde ich, sehr, sehr gutes Buch geschrieben, When Jesus Returns. Und auch da geht er auf alle Argumente, die angeblich für Pre-Trib, also vor Entrückungs, vor Trübsalentrückung sprechen, geht er auf diese Dinge ein. Gibt es leider nicht auf Deutsch oder noch nicht. So, es gibt schon Literatur, aber in Deutschland noch nicht. Und die gängige Meinung ist tatsächlich das, aber das wird kippen. Das wird kippen. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja. Okay.
Gut, dann kommen wir zum Schluss für heute. Ich habe so einen Kopf heute.
Lass mich das noch sagen. Ich habe ein paar klassische Fragen total vermisst heute, aber ich werde die jetzt nicht aufzählen. So, oh ja, das will ich jetzt auch noch fragen. Aber ein paar ganz bekannte Fragen, die eigentlich immer kommen, die waren interessanterweise nicht da, obwohl ihr Russlanddeutsche seid. Ganz interessant.
Das wird morgen kommen. Nach
dem Ach so, morgen. Okay, danke. Ja.
Nee, morgen ist keine. Ja, gut. Dann werden wir jetzt nochmal zusammen mit dem Gebet schließen.